Heute bei Nerd und Kultur noch ein Live-Action-Remake und noch ein Legacy-Sequel und eines davon gefällt einem von uns sogar. Wir haben einen der Filme des Jahres im Gepäck und außerdem terrorisieren uns creepy Clowns in Maisfeldern, isländische Zombies, Ladegeräte in der Matrix und eine Handpuppe mit Dumbledores Arschloch. Wir haben wieder einmal ein köstliches Potpourri für euch aufgetischt, unser fast monatliches Format über dies und das und alles, was verdient, doch noch besprochen zu werden. Hallo Eve.
Also ich bin ausgecheckt bei Dumbledores Arschloch.
Das habe ich mir gedacht, du musstest dich gerade schwer zusammenreißen. Und ich bin gespannt, ob du noch draufkommst, welcher Film Dumbledores Arschloch drin hat. Und das ist nicht übertrieben übrigens. Das ist nicht übertrieben, was ich gerade sage. Und alright. Ich hoffe, ich kann das alles. Es ist ja nicht YouTube, da kann ich Arschloch in den ersten Minuten sagen.
Super, Arschloch, 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 Arschloch.
Okay, wir müssen es nicht übertreiben.
Okay.
Du weißt, was du im Vorgespräch erzählt hast?
Ja, ja. Ich weiß nicht, wovon du redest.
Dann sitze ich in der Arbeit und schaue mir die Schulter. So, Entschuldigung.
Ich weiß nicht, wovon du redest. Marco, sicher, dass da nur Holy in deinem Becher ist?
Wir sind beide ein bisschen übermüdet. Full Disclosure, wir nehmen an einem Dienstagmorgen auf.
Ja, und ich habe verpennt. Also ich habe so hart verpennt. Ich bin gerade wach geworden und es war 10 nach 10. Und seit 10 Uhr soll ich Podcast aufnehmen und ich,
Deswegen habe ich gedacht, ich nutze mal die Zeit und schreibe eine Anmoderation mit Dumbledore drin.
Hat sich gelohnt.
Es hat sich gelohnt.
Hat sich gelohnt, Chapeau. Meine Augen sind übrigens krass auf Halbmast, sehe ich gerade. Die gehen einfach nicht auf.
Ja, das stimmt tatsächlich. Du siehst aus wie eine asiatische Figur in South Park gerade. So. In South Park nur gemerkt, in einem schlechten Cartoon. Ich sehe immer so aus wie eine asiatische Figur in South Park. Ein bisschen zu rund, ein bisschen zu fröhlich.
Aber deine Frisur, die hat auch ein bisschen was. So.
Ich bin frisch aus der Dusche gehüpft und jetzt habe ich eine Mischung aus Jugendlicher aus den 70ern und zu deutsch.
Nee, ich finde Mönchjunge.
Mönchjunge? Ja, das so liegt wahrscheinlich an den rasierten Seiten.
Ja, ja, es ja. Es ist so ein bisschen.
Als mich der Friseur gefragt hat, wie ich es ja haben will, habe ich mich umgeguckt und gesagt, wie der.
Ja, so.
Das war ja nicht die beste Idee.
Bereust du es oder bist du happy? Ich habe mir auch die Haare schneiden lassen. Ich zeige sie jetzt gerade nicht, weil ich aussehe wie ein geplatztes Sofakissen, wenn ich aufwache. Aber ich habe sie ja deutlich gekürzt. Ja.
Es ist, ich habe bei den Haaren ein bisschen spekuliert, weil ich habe am Wochenende was vor. Und ich dachte, wenn ich sie jetzt so schneide, und das ist definitiv an den Seiten zu kurz, in 3-4 Tagen sieht es aber genau richtig aus. Mhm. Weil dann brauche ich es. Was, wenn ihr wissen wollt, wovon ich rede, folgt mir auf Instagram. So, jetzt habe ich einmal Werbung vom Instagram-Account gemacht, weil das wird crazy, was am Wochenende passiert. Habe ich dir erzählt, glaube ich, aber du hast es nicht auf dem Kalender, ne?
Mm-mm.
Oh, schau mal, was am Samstag los ist und dann, das ist mein letzter Teaser.
Ach so, doch. Ich glaube, ich weiß es. Ich habe mir die Haare ordentlich geschnitten jetzt, tatsächlich.
Ach, warte mal, wenn ihr das hört, ist ja Sonntag. Das heißt, ihr könnt einfach nachschauen, was gestern bei mir passiert ist. Ich bin zu sehr am Dienstagsmodus. Es fühlt sich an wie ein Montagmorgen. Es wird nicht besser.
Und, ich hab auch gestern das erste Mal seit Ewigkeiten an einem Montag nichts produziert. Lag aber auch daran, dass ich zweimal im Kino war. Und das werde ich jetzt über die Woche auch verteilen, was ich da gesehen habe. Und ja, starten wir doch ein in so einen richtig schönen Schnack, wie André zu sagen pflegte. Marco und ich haben uns immer noch ganz dolle lieb. Mhm. Und jetzt sprechen wir über alles so aus der Filmwelt, was wir so in letzter Zeit gesehen haben. Mhm. Ich muss sagen, ich habe das The Last of Us Finale noch nicht mal gesehen. Ich habe das gestern gar nicht mehr geschafft.
Mhm.
Mir fehlen tatsächlich die letzten zwei Episoden, die werde ich vielleicht heute nachholen.
Dir fehlen die letzten zwei.
Ja, ja.
Weil die vorletzte ist meine absolute Lieblingsfolge der gesamten Staffel.
Krass.
Okay. Die absolute Lieblingsfolge. Sie hat auch die zweitbeste Wertung auf IMDb von all den Folgen. Das Finale ist ja umstritten. Passt ein bisschen zur zweiten Staffel. Und kleine Teaser. Aber ich warte, bis du es geguckt hast. Und dann reden wir ein abschließendes Mal. Wahrscheinlich in der nächsten Potpourri-Folge, die vielleicht diesen Monat, wahrscheinlich sogar diesen Monat noch passiert. Dann reden wir noch mal über das Finale mit Spoilern.
Ja, mir ist jetzt beide Male Montag was dazwischen gegrätscht.
Mhm.
Und gestern, das war einfach nicht zu schaffen. Ich musste schon relativ früh in der Pressevorführung sein. Dann hat es sich nicht noch mal gelohnt, nach Hause zu kommen. Dann hatte ich eine Premiere am Abend. Als ich zu Hause war, war es 11:30. Und da bin ich dann halt auch einfach tot ins Bett gefallen.
Und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal montags was produziert habe. Ich habe gearbeitet montags, aber es ist nichts rausgekommen an einem Montag.
Schon also Pferdeshalber, ich produziere mit dir einen Podcast. Also, achso, das ist ja auch nicht Montag, das ist Dienstag. Siehst du mal, ah,
es fühlt sich an wie Gott. Montag
für uns. Es fühlt sich wirklich so an. Und ich hatte auch keinen Kaffee.
Ich habe umgekehrt, habe ich einen Last of Us Podcast Montagmorgen aufgenommen. Ich habe montagmorgens die aktuellste Folge geschaut, um für die Quadrataugen komplett über das Finale zu reden. Das findet ihr jetzt schon auf dem YouTube-Kanal und überall, wo ihr eure Podcasts hört, die Quadrataugen. Da reden wir komplett über das Finale, vergleichen es viel mit dem Videospiel. Und ich bin montagmorgens aufgestanden, die Folge zu gucken. Und erst bei der Aufnahme des Podcasts ist mir aufgefallen, ich hatte schon seit ein paar Tagen einen Screener-Zugang zu der letzten Folge. Ich hätte das ganz gemütlich am Freitag oder am Wochenende gucken können. Und ich bin montagmorgens früher aufgestanden. Das ist ein Montagmorgen-Fail.
Ich habe am Wochenende Lost nochmal zu Ende geschaut.
Das ist auch schön. Mein Bruder hat das zum ersten Mal gesehen letztes Jahr. Tatsächlich. Oder das Finale wahrscheinlich sogar dieses Jahr im Frühjahr. Ist schön zu sehen, wie viele Leute jetzt Lost nachholen.
Ich liebe ja das Finale. Ich bin übrigens krass dankbar. Das Video, das ich, war das letztes Jahr oder dieses Jahr? Ich bin so ein bisschen gerade Lost. Lost. Nee, ich glaube dieses Jahr. Zu Beginn habe ich ein Lost erklärt Video gemacht. Mhm, so ein, und es ist ja recht lang geworden. Ich glaube, das ist 40 Minuten lang.
Das oder ist auch so. Lost erklärt. Was erwartest
du? Ja. Und da war ich auch richtig nervös vor, was sehr selten passiert, weil ich bin an einem Montag oder so vor eine Kamera gesprungen und ich bin das erste Mal seit Ewigkeiten habe ich mich immer wieder verheddert und habe es gelassen und habe es einfach liegen lassen und habe es zwei Tage später aufgenommen und da ging's und ich habe dafür auch noch richtig viel recherchiert mit der sogenannten Lost-Bibel, der Lost-Enzyklopädie, die habe ich zu Hause. Und dieses Video wird mittlerweile auf zig Lost-Fanseiten geteilt und so weiter und so fort. Also,
der Typ hat keine Ahnung. Guckt euch das mal an. Bei Minute Dings hat er 1000 Fehler drin.
Nee, richtig, richtig positiv. Richtig
ja,
positiv.
Das glaube ich ja.
Und ja, das hat mich sehr glücklich gemacht, dass es so viele Leute gibt, die die Serie auch so lieben wie ich und auch mit dem Finale sich vom Finale sogar berühren lassen. Und ja, fand ich auf jeden Fall cool.
Ich bin ja auch ein Fan vom Finale, weil ich ein Fan davon bin, dass ein Charakterfinale ist. Ich bin auch der Meinung, dass Lost, und das muss man der Serie auch mal lassen, die wirklich wichtigen Fragen ja eigentlich alle beantwortet. Sie sind nur unbefriedigende Antworten, für die man gerne mehr Erklärungen hätte. Aber
ich finde,
macht das nicht besser.
Ich finde, sehr viele Antworten führen halt zu weiteren Fragen. Aber ich habe in die Serie mittlerweile, ich glaube, ich habe sie viermal in der Gänze geguckt, was ich über keine andere Serie sagen kann. Ja? Und sehr viele Antworten, die gibt es, nur es ist nie mal dieser große Tum, 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 ja, jetzt gibt es die Antwort. Also Lost ist für mich, je häufiger ich es gucke, das ist eigentlich ganz cool, es ist wie ein gigantisches Puzzle, aber alle Teile sind vorhanden, aber du musst es dir am Ende zurecht puzzeln,
ja.
damit du das Bild auf der Box hast.
Wie gesagt, ich bin ja dabei, alles Wichtige wird eigentlich beantwortet und alles, was vage beantwortet wird, muss auch dabei bleiben, weil es zu doof ist, das auszuführen, ehrlich gesagt. Ich bin Fan von dem Ende. Ich muss aber immer dran denken, wie ich es gesehen habe. Das habe ich dir ja neulich erklärt. Ich habe das mit meinem besten Freund geschaut und wir waren beide, also es war wirklich ein Tag oder so nach dem US-Finale oder relativ zeitnah, haben wir uns die Folge, ist sie uns vor die Füße gefallen aus dem Internet. Und wir haben sie zusammengeschaut, so richtig ritualisiert, auch mit anderen Leuten. Wir schauen hier zusammen das Lost-Finale.
Haben wir auch immer so gemacht. Wir haben alle Staffelfinalen, waren bei uns richtige Events. Wir haben uns da zusammengetroffen.
Nee, das halt bei uns noch nicht. Da habe ich noch auf dem Dorf gelebt und also die anderen Staffelfinals. Und ich hatte da niemanden, mit dem ich das jetzt groß hätte gucken können. So. Ich habe das immer für mich geguckt. Und das war zum ersten Mal, dass ich Public View-mäßig Lost geguckt habe. Und das werde ich halt nie vergessen, weil mein bester Freund ist halt, der ist Riesen-Lost-Fan. Und der hat sich in den Foren, der hätte so Videos wie von dir geteilt oder auseinandergenommen oder was auch immer. Der war richtig tief drin. Und ich weiß noch, wie wir irgendwann mal über eine schlimme Trennung von ihm geredet haben. Er hat gemeint, das war schlimm, aber das Lost-Finale war immer noch schlimmer. In ihm ist an diesem Tag was gestorben. Der war entgeistert. Was für manche Leute Game of Thrones war, ist für ihn das Ende von Lost.
Das Witzige ist, der Lost-Doku, die ich sehr empfehle, die heißt Getting Lost, von Fans für Fans, aber sogar auf Filmfestivals gezeigt, spricht einer der Schauspieler über die Divisiveness des Finales. Und dann sagt er, yeah, our finale was divisive. Und dann spricht ihn jemand auf Game of Thrones Finale an. Er so, well, that was just bad. Und ich verstehe aber sogar, was er meint.
Ich verstehe, was er meint. Aber ich finde, die bewegen sich eigentlich relativ auf ein relativ ähnlichen Level, aber ja, stimmt, Game of Thrones ist universally hated und Lost ist divisive. Sopranos war divisive, ist aber im Nachhinein universally loved. Das hat mir ja
Sopranos war auch eine riesen, weißt du was die zwei Lieblingsenden, Serienenden vom Lost-Schöpfer Damon Lindelof sind?
Warte mal, mein Punkt war nicht zu Ende. Nämlich, weil das, was ich über Sopranos gesagt habe, das hat mir der Darsteller von Jamie Lannister im Interview damals auf der CCXP gesagt, dass er hofft, dass das Game of Thrones-Finale irgendwann wie das Sopranos-Finale verstanden wird. Aber ich glaube, da kann er lange hoffen.
Ich glaube auch nicht. Dafür ist es erstens zu plot-heavy und widerspricht sich zu sehr. Und ich finde, aus Charakteren werden halt auch Sachen gemacht, die verhalten sich teilweise, wo ich das Gefühl habe, das ist nicht gut genug aufgebaut. Ich finde, Lost, wie du gesagt hast, ist sehr charakterdriven. Aber weil ja diese Figuren wirklich minutiös verstanden wurden von Anfang bis Ende. Es gab selten von einer Figur eine Charakterentscheidung, wo du dich fragst, what? Wo kommt das dann her? Weißt du? Und weißt du, was die zwei Lieblingsserien Finalen sind von Damon Lindelof?
Von Damon Lindelof?
Also der
Ja, aber ich überlege. Also wissen tue ich es nicht. Ich überlege nur, was könnte zu ihm passen. Er hat ja auch Watchmen gemacht, er hat auch Leftovers gemacht, glaube ich, ne? Mhm. Was könnte zu dem passen? Sag, ist es Sopranos? Ist eins von beiden Sopranos?
Ja.
Okay.
Die haben sich sogar einen Gag damals erlaubt, als sie so alternative Enden in Anführungsstrichen gedreht haben zu Lost. Ist eins, dass die sich alle treffen in einem Diner auf Onion Rings und auf einmal Fade to Black. Das ist ganz witzig. Und das zweite Ende ist MASH.
Ach, das MASH-Ende, ja.
Kennst du das MASH-Ende?
Ich habe es nie gesehen, aber es war lange Zeit das meistgeschaute Finale aller Zeiten, bis in die Neuzeit hinein. Ich glaube, es war wirklich bis Lost oder so.
Das MASH-Ende ist aber auch eins der heftigsten.
Bis Friends. Sorry, Friends war, glaube ich, die MASH abgelöst haben, oder?
Ja, MASH ist ein krasses Ende. Mhm. Also ein ganz krasses Ende, muss ich sagen. Wenn du überlegst, es ist ja eher so eine satirische, fast leichtfüßige Serie, aber während des Vietnamkrieges. Mhm. Und das Ende ist, also zumindest in einer Szene, wenn es dir nicht das Herz wirklich rausreißt, ja, weiß ich auch nicht. Weiß ich wirklich nicht, wo da dein Herz ist, wo es sein sollte. Mhm. Und zwar, sie nehmen einen Witz, ja, und dann zeigen sie dir, was wirklich passiert ist. Und das ist richtig schlimm. Oh Gott, ist das schlimm. Ich glaube, es ist wieder alles auch lang genug her, das kann ich kurz erzählen, aber da legen wir los. Und zwar einer der Hauptfiguren, die landet irgendwann in einer psychiatrischen Anstalt. Die ist komplett traumatisiert. Und dann erzählt er die Geschichte, bla bla, als er in Vietnam war und in dem Bus war und auf einmal waren die belagert, da war eine Frau mit einem Huhn und das Huhn hat die ganze Zeit gegackert und sie hat der Frau gesagt, bitte sorgt dafür, dass das Huhn leise ist, weil da ist die Vietcong um die Ecke, die könnte ja jetzt gleich den Bus angreifen. Und die Frau hat dem Huhn halt das Genick gebrochen und das ist halt so ein kleiner Gag. Und irgendwann kommen ihm die Erinnerungen zurück und er bricht komplett in Tränen zusammen. Das war ein Baby. Die Frau hat, er wollte nur, dass das Baby aufhört zu schreien, damit die nicht entdeckt werden. Und hat der Frau gesagt, ob sie irgendwas machen kann. Und die Frau hat dem Baby das Genick gebrochen.
Also die Mutter?
Die eigene Mutter, die ihr Kind auf dem Arm hatte, hat sich gezwungen gefühlt, damit die nicht entdeckt werden, dem Baby. Und das wollte er natürlich nicht, aber sie hat es als Auftrag verstanden. Weißt du?
Oh mein Gott.
Oh, das ist so schlimm und das ist so schlimm.
Ja. Ich hatte keine Ahnung, dass das MASH-Finale in diese Richtung ging. ich hatte einfach nur, okay, das Mash-Finale, weil halt alle Leute drauf gewartet haben. Sie hatten auch damals nur 3 TV-Sender, so nach dem Motto. Aber dass das so sehr den Vietnamkrieg noch mal aufarbeitet, finde ich schon hart.
Ja,
und
ja.
Notwendig bei einer Serie wie Mash. Also ganz interessant. Ach, deswegen ist das in der amerikanischen Popkultur so gefeiert,
dieses Finale. Du kannst dir die Szene angucken, ja. Selbst wenn du keinen Kontext hast. Mhm. Dieses It was a baby.
Mhm.
Ja, das gibt's auf YouTube. Und dein Herz wird zerstört sein. So. Mhm. Also, das ist ganz schlimm. Und der spielt es halt auch richtig krass, wenn er da vor dem Psychiater sitzt und anfängt zu heulen. Diese Hühnchen-Story hat er sich selber erzählt. Mhm. Und die erzählt er am Anfang und die wirkt auch noch voll witzig. Da springt er noch das Huhn rum im Bus und bla bla bla. Mhm. So Slapstick. Und, ja, es ist wow. Okay, von MASH-Finale zu einer Tradition, die unnötig ist im besten Falle.
Ich war schon gespannt auf deine Überleitung.
Aber unnötig ist ein passendes Wort. Unnötig könnte man fast für alle diese Filme behaupten. Ich meine künstlerisch unnötig. Ich spreche jetzt nicht vom Geld verdienen und ausquetschen. Aber wenn ich schon häufig kritisiere, Sachen zu merken, es gibt ja kein offensiveres Beispiel als Disney Live Action Remakes.
Mhm.
Und in manchen Fällen muss man da auch ganz doll den hier machen, also die Dr. Evil Gänsefüßchen Live Action, wenn ich über so etwas wie The Lion King spreche. Was ist denn da Live Action? So, was bitte? Sag mir eine Sache, die Live Action ist. Eine. Und es ist mittlerweile eine Tradition geworden, die gehen durch den ganzen Backend-Katalog ihrer alten Märchenverfilmungen, ihrer alten Zeichentrickklassiker. Mittlerweile schrecken sie nicht mal mehr zurück vor den neueren Filmen, weil ein Moana-Live-Action-Remake mit dem kompletten Cast des Originals ist in der Mache. Es hat sogar den Effekt, dass DreamWorks jetzt denkt, ha, können wir auch, ich meine Drachenzähmen leicht gemacht, erwartet uns nächsten Monat und wird ein fucking Hit. Ich hab den nicht mal, also ich weiß, dass es ein Hit wird, so. Aber du bezahlst quasi für einen Film, für den du, also wenn du so alt bist wie ich, schon mal bezahlt hast. Du kriegst weniger, obwohl er länger ist. Es ist eine Beat-für-Beat-Adaption, also wirklich Szenenaufbau, Dialog. Teilweise frage ich mich, ich will sehen, ob da jemand von euch noch mal im Studio war und die Musik drunter gelegt hat oder habt ihr einfach die alte CD ausgenommen und drunter gelegt. Und dann gibt es ein, zwei Änderungen. Und diese ein, zwei Änderungen machen den Film meiner Meinung nach immer objektiv schlechter. Immer.
Von einer hast du mir erzählt.
Ja.
Und ich habe jetzt, heute Morgen beim Aufwachen halte ich mich mal zu sehr auf X auf und auch definitiv zu lange auf X auf. Also auf Twitter. Oh Gott, ich habe X gesagt. Ich sag sonst immer Twitter. Ich halte mich zu lange auf Twitter auf und Elon Musk hat mich schon. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass das, was dich so gestört hat in Lino Stitch, wo du mir so einen kleinen Vortrag gehalten hast, weißt du noch, beim Telefonieren?
Ja.
Genau das stört alle. Und die haben es gegeneinander geschnitten. Also jetzt habe ich es auch gesehen. Die Originalszene und die Live-Action-Szene. Und man kann es ruhig verraten, das ist kein Spoiler, weil es ist eine Charakterisierungssache. Wie die Schwester von Lilo charakterisiert wird.
Nani. Ja, also nicht nur das, also der Film. Also ich habe jetzt extra, ich war letzte Woche bei Kino Plus, bei dem guten Schröck und auch Antje war da. Übrigens total süß und lieb war das. Ich liebe es immer dort zu sein. Es ist immer mega schön bei denen.
Ja, Dito.
Und ich habe auf dem Weg im Zug, weil das ist das eine, was diese Live-Action-Dinger immer mit mir machen. Sie geben mir Lust, die Original nochmal zu gucken. Ja. Und Lilo und Stitch war, glaube ich, der letzte Zeichentrickfilm von Disney, den ich im Kino gesehen habe. Und ich habe es ja ab Beauty and the Beast, das war, glaube ich, mein allererster Kinofilm überhaupt. Und ich habe die alle gesehen. Und Lilo und Stitch ist einer meiner Lieblingsfilme aus dem Hause Disney, muss ich dazu sagen. Der ist wirklich so schön und Marco, der dauert nur 70 Minuten und was diesem Film gelingt in 70 Minuten.
Ich dachte 85 oder so.
Nee, der ist richtig kurz. Der ist richtig
kurz. Ich wette jetzt, dass der 85 ist.
Okay, 85, aber mit Credits.
Ja, okay. Ja, das stimmt schon. Aber die sind ja immer mit reingerechnet. Das kannst du ja nicht auf einmal rausrechnen.
Aber was diesem Film gelingt in so kurzer Zeit, Marco, ist phänomenal auf Charakterebene, auf Atmosphäre-Ebene, auf Humorebene, auf Drama-Ebene und auch noch dieser ganze Spaß mit den Aliens ist, ja, bitte, Marco?
Genau 85 Minuten.
Okay, gut. kriegst einen Keks. Aber was diesem Film gelingt, ist ja wirklich unglaublich in so kurzer Zeit. Und das Voice-Casting ist mega und Stitch ist mega und Lilo ist eventuell ja, Top 5 Lieblings-Disney-Charakter ever, weil sie ist so geschrieben, wie man es selten hat. Sie ist wirklich ein Troublemaker-Kind, aber sie ist auch ein Kind ohne Ende. Sie ist so fucking süß, aber sie ist halt auch so außer Kontrolle. Du merkst, sie wächst zu früh ohne Eltern auf. Das heißt, in einem Moment ist sie verspielt und verrückt und laut und im nächsten ist sie hysterisch und am Weinen. Ja, wie ein Kind, weißt du? Und schwierig mit sozialen Batterien. Aber dafür, dass sie ein Kind ist, ist sie auch noch ein Weirdo. Und das macht sie so sympathisch. Du willst sie einfach drücken. Die ist toll. Ja. Die neue Lilo, die ist super putzig. Und die kleine Schauspielerin, ich glaube, die ist erst 6. Und die spielt es echt stark. Aber die haben dem Film halt echt die Ecken und Kanten genommen. Also Lilo ist nicht so weird. Ist sie einfach nicht. Die haben das krass gekürzt. Stitch ist ja das Coole im originalen Film, das ist ja ein außerirdisches Experiment, das gefährlich ist. Und das nur eine Programmierung hat, Zerstörung. Und du weißt nicht, ob die eine Zeitbombe bei sich zu Hause haben. Wenn Stitch alleine ist, denkst du, der macht vielleicht was ganz Schlimmes. Weißt du? Der baut bei Lilo zu Hause so ein Modell San Francisco nach und läuft dann da durch wie Godzilla und haut das alles kaputt, weil das sein Traum ist. Ne? Das ist natürlich nicht im Film, weil Stitch muss von Anfang an ganz klar lovable sein. Dabei ist es ja die Entwicklung, dass der lovable wird. So, ich meine, da gibt es eine Parallele zum hässlichen Entlein. Er findet auch irgendwann das Büchlein. Und das ist komplett nicht im Film. Aber Nani ist die größte Sünde. Es gibt mehrere Sachen. Also die haben sich einen Charakter aus dem Arsch gezogen, dass die eine nette ältere Dame haben als Nachbarin, die komplett prädestiniert sein könnte, eine Erziehungsberechtigte zu sein. Okay, aber das ist die ganze Fallhöhe und das Drama weg, weil dieser Druck liegt ja auf dieser Schwester, die aber immer noch ihre kleine Schwester so sehr liebt. Und das ist halt auch so süß, weißt du, die ist überfordert, aber ein Teufel würde sie tun, um ihre kleine Schwester wegzugeben, weil es ist ihre Familie und ihre kleine süße Schwester und die will ja ihr sogar ein Hündchen kaufen, ohne zu wissen, dass das ein außerirdisches Monster ist. Und ja, diese Szene gibt man an die Nachbarin. Ich so, boah, das ist aber scheiße. Also das ist so eine der Szenen, du musst dir vorstellen, im Original, Lilos Schwester sieht heimlich, wie Lilo an die Sterne anbetet und sich nichts lieber wünscht, als endlich einen Freund zu haben, weil sie so einsam ist. Also nimmt sie sie am nächsten Tag an die Hand und will ihr einen Hund kaufen. Und sie weiß ganz genau, Hund bedeutet auch für mich zusätzliche Überforderung, aber es ist egal, meine Schwester ist so einsam. Nee, jetzt macht es der Nachbarin und Nani ist dagegen. Okay.
Ist auch sogar übergriffig von der Nachbarin, oder? Der Familie einen Hund aufzubürden, was ja eine riesige Verantwortung ist.
Ja.
Ja. Und sie hat nichts mit dieser Verantwortung zu tun.
Ja, dann gibt es die Szene, wo Lilo, ich glaube, das ist die, über die du gesprochen hast, mit der Schallplatte. War das die, über die du gesprochen hast?
Achso, was ich jetzt gemeint habe. Nee, ich habe die Szene gesehen, von der du mir erzählt hast, wie sie Stitch rausschmeißen will.
Ah, ja. Ja, und es gibt wieder diese ganz beliebte Sequenz, die ist so, so süß, wo Lilo eines Morgens ihre Schwester wach macht und sagt, guck. Und mehr sagt sie nicht. Und dann packt sie Stitches Finger auf einen Schallplattenspieler. Und jedes Mal, wenn sie seinen Mund aufmacht, kommt Elvis-Mucke raus. Dann macht sie wieder zu und auf und zu. Und die Schwester guckt mit großen Augen und die merkt, okay, ich glaube, wir haben da keinen Hund zu Hause. Ja. Und die bonden ja auch darüber, dass sie so ein kleines Monster zu Hause haben. Im Live-Action-Ding ist die Schwester am Handy und die interessiert überhaupt nicht, was sie die Schwester zeigt und sie sieht es nicht mal. Finde ich furchtbar.
Aber furchtbar realistisch.
Ja, aber finde ich ganz furchtbar. Dann Ving Rhames spielt im Original so einen Social Worker, der immer vor der Tür steht, wenn er gerade nicht vor der Tür stehen sollte. Mhm. Weil gerade ist alles gefixt und oh nein, Lilo macht wieder Mist oder Stitch macht wieder Mist. Mhm. Und jetzt sieht's aus, als wenn dieses Haus voller Dreck ist.
Das ist im Original Ving Rhames.
Ving Rhames, und die haben den Charakter sogar modelliert nach Ving Rhames. Also du musst ihn dir mal angucken, den Typen, der sieht aus wie Ving Rhames. Mhm. Ja. Mhm. Und es gibt einen Twist mit ihm, aber das ist ja jetzt, wer sich die Trailer anguckt, zum neuen gar kein Twist mehr. Es gibt einen Twist, dass er am Ende sich herausstellt, er hat mal für CIA gearbeitet. Deswegen kann er nämlich auch helfen, wenn es später um die Außerirdischen geht. Mhm. Und er ist eigentlich eine sehr, sehr liebe Seele, der sich wirklich nur darum kümmert, ist Lilo in guten Händen. Mhm. Und im neuen Film ist dieser Charakter kein Social Worker, sondern von Sekunde 1 ein CIA-Mitarbeiter. Mhm. Das siehst du schon im Trailer. Und ich so, wow, wie blöd ist das denn? Stattdessen haben sich eine weitere Figur aus dem Arsch gezogen, einen tatsächlichen Social Worker, gespielt von Tia Carrera, die Nani im Originalen die Stimme gegeben hat. Und nur deswegen ist sie im Film. Und, aber das ist halt so Meta, weißt du, so weißt du, und dafür nimmt man eine Figur und teilt sie in zwei Hälften und verteilt das auf zwei Charaktere. Das ist total doof. Das nimmt Figuren die Komplexität.
Aber darf ich dich fragen, was hättest du denn lieber gehabt? Hättest du lieber gehabt, dass das 1:1 derselbe Film ist, weil in vielen Stellen ist er ja 1:1, oder hättest du lieber eine komplette Neuinterpretation gehabt, oder hättest du vielleicht sogar lieber eine Fortsetzung gehabt, weil das wäre meine Idee gewesen für sowas.
Also das Ding ist, Lilo und Stitch ist ja so erfolgreich, es gibt sogar Fortsetzungen und die sind sogar toll, ja. Also es gibt ja sogar eine Serie und es gibt einen Teil 2 und es gibt noch einen anderen Film.
Aber Teil 2 ist doch bestimmt einer dieser alten Direct-to-DVD-Disney-Filme.
Der aber überraschend gut ist.
Es gibt ein paar bessere von denen, aber man merkt, dass das immer ein anderes Animationsstudio war. Der hat so in-house so ein eigenes DVD-Studio.
Ja, voll. Was ich mir gewünscht hätte, wäre entweder gar nicht das anzufassen, weil ich bin da immer, if it ain't broke, why fix it? Oder noch ein bisschen mehr das Drama herauszuarbeiten zwischen den zwei Schwestern, weißt du?
Darf ich eine Suggestion machen?
Ja, bitte.
Fortsetzung, Legacy-Sequel quasi, die auch für sich funktioniert, eine eigene Story hat und 3D-Animation, Pixar-Style.
Ja, aber ansonsten, also wenn es halt ein Remake sein soll, dann warum nicht voll all-in gehen mit dem Familiendrama, weißt du? Weil die Szenen zwischen den Schwestern im Originalen, die provozieren bei mir hier und da immer noch zumindest so eine wackelnde Lippe, weißt du? Und hier, ich habe das Gefühl, bin ich so seelisch erkühlt? Aber es ist auch so, die huschen in diesen Live-Action-Remakes immer durch die Szenen, die eigentlich, die man sacken lassen muss. Weißt du, es gibt eine gewisse Regel im dramatischen Storytelling, und zwar lass den Moment atmen. Mhm. Mach nicht den J.J. Abrams und sag, schnell, TIE Fighter. Mhm. Ja? Und die huschen immer in den Live-Action-Remakes durch die Szenen, die Luft brauchen. Und auf der anderen Seite bleiben sie zu lange auf einem Gag hängen, der gerade in der Kürze so lustig ist. Also dafür, dass man ja sagt, es ist jetzt Live-Action und damit auch realistischer. Ey, der andere Film hat Ecken an Kanten, der hat echtes Drama, der ist aber fucking süß.
Du, deswegen, ich hasse dieses Belitteln von Animationsfilmen. Ich hasse das einfach. Ich hasse es wie die Pest. Animation ist auch nicht nur für Kinder. Lass mich ja ganz kurz was dazu sagen. Wir haben heute noch ein Thema. Wir haben einen Stop-Motion-Animationsfilm. Der ist definitiv nicht für Kinder. Der hat wahrscheinlich den Weltrekord in Nudity in Stop-Motion. Und ist die beste Geschwistergeschichte, die ich seit Jahren gesehen habe. Also ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so einen guten Geschwisterfilm gesehen habe.
Ja, bei mir ist es halt so. Ciao. Für mich ist das auch ein bisschen schäbig gegenüber den Leuten, die das halt wirklich animiert haben. Mhm. Weil diese Character Designs von damals, die sind fucking zeitlos. Was sie sich damals ausgedacht haben. Ich weiß, dass die für König der Löwen haben sie die ganzen, ich habe mir damals auch das Making-of angeguckt, weil ich habe die Blu-ray. Mhm. Die sind wirklich nach Afrika gefahren und haben einfach tagelang die Natur gemalt. Weißt du, nur die Natur, also die Bäume, wie das Wasser fällt, wie das Licht fällt. Und das jetzt einfach so durch den Computer zu hauen, wird dem
das finde ich, wirst du aber den Animatoren nicht gerecht. Weil dieses so real life, das so hinzukriegen, da müssen ja auch eine irre Arbeit reinstecken.
Die Arbeit ist nicht das Ding, was ich als Kritik nehmen würde,
sondern die kreative Bankrotterklärung.
Ja, ja, aber es ist halt auch eine gewisse Kunstform zu zeichnen, weißt du? Und ich finde, Cartoons sterben eh mehr aus, so handgemalte. Und das ist, finde ich, nochmal ein bisschen draufspucken, finde ich. Weil es war, weißt du, Batman The Animated Series war ja zum Beispiel so eine der ersten Serien, die auf schwarzem Papier gezeichnet wurde. Und bei Lilo und Stitch sind sie zurückgegangen zu Aquarellfarben. Weißt du, die haben richtig viel mit Wasserfarben gearbeitet, wenn du dir die Hintergründe anschaust.
Deswegen hat das einen schönen Look, ja.
Und das kannst du halt nicht so einfangen.
Ja, aber da gebe ich Disney nicht mal die Schuld. Wir sind es ja, die es kaputt gemacht haben. Weil Disney hat ja noch relativ lange dran gehalten an Zeichentrick, bis sie gemerkt haben, okay, wir werden rechts und links von allen 3D-Animationsstudios überholt. Dann haben sie halt ihr eigenes 3D-Animationsstudio aufgemacht. Auch ein bisschen zu schnell, finde ich, Zeichentrick geschlossen. Das finde ich wieder nicht so toll. Und irgendwann haben sie dann Pixar eingekauft, weil sie sich nicht behelfen konnten. Disney war so abgehangen von der Industrie, dass sie den größten Konkurrenten einfach gekauft haben. Weißt du, das ist bis heute die Geschichte, woher Steve Jobs das meiste seines Vermögens hatte. Weißt du das? Der hat das meiste Geld nicht mit Apple verdient. Der hat das meiste Geld, das er verdient hat, mit Pixar verdient, weil er der größte Einzelaktionär von Pixar war und Disney seine Aktien gekauft hat und oder ihn reingeholt hat. Stimmt, er war dadurch der größte Einzelaktionär von Disney auf einmal. So rum war es. Weil sie Pixar gekauft haben, war er der größte Einzelaktionär von Disney auf einen Schlag. Und damit hat Steve Jobs mehr Geld gemacht als mit Apple. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und so krass ist 3D-Animation. Also, das war ja kein Fehlkauf von Disney, weil sie haben sich ja Expertise reingeholt. Und die haben ja zwei 3D-Animationsstudios. Ihr eigenes Inhouse-Studio und Pixar. Und beide arbeiten Hand in Hand. Das war ja damals, wir hatten das Thema schon ein paar Mal, John Lasseter, der gemeinsame Studiochef dann, der von Pixar kam, der hat quasi Disney beigebracht, wie man 3D-Animationsfilme macht. Und was man auch nicht vergessen darf, die meisten 3D-Animateure zu dieser Zeit, die kamen ja aus dem Zeichentrickbereich. Und selbst die alten Disney-Animateure, ich war ja mal in den Disney-Animationsstudios, die früher gezeichnet haben, die haben dann die 3D-Animationsstudios unterstützt, wie man denn geil animiert. Also da ist viel Wissen zusammengekommen. Da haben wir uns halt einfach hinentwickelt. Selbst was heute Zeichentrick ist, wir haben heute eine Zeichentrickserie, die ich kurz ansprechen will. Die ist ja auch in Wirklichkeit animiert, weil auch Zeichentrick animiert man mittlerweile, weil es einfach der viel einfachere Weg ist, als es wie damals Simpsons noch in Korea zeichnen zu lassen, von der ganzen Fabrik an Menschen, die jede Handbewegung machen. Da sind wir einfach weiter und wir diktieren leider gerade den Markt. Also wir, ich meine, ich find's auch blöd, dass Lion King, das Live-Action-Ding, das ist wirklich, also das kein Vergleich schlimm zum Zeichentrick. Aber es hat über 1 Milliarde eingespielt. Ich weiß nicht, was los ist mit euch da draußen. Und ich habe ihn ja auch gesehen, aber ich glaube, ich hätte kein Geld ausgegeben. Ich war auf so einer
Premiere. Nee, ich auch nicht. Ich muss sagen, fairnesshalber, Lilo und also ich muss sagen, das Ende ist die größte Beleidigung. Das Ende ist für mich eine Borderline Anti-Lilo und Stitch und Borderline Anti-Familien-Message.
Ja.
So, also das finde ich ganz schlimm.
Das ist mir erzählt, ich würde es aber nicht spoilern hier.
Werde ich auch nicht spoilern, aber das Ende, da nehmen sie sich kreative Freiheiten, die sind so gegen alles, was der originale Film ist. Also das muss ich einfach sagen. Aber der Film ist besser als Schneewittchen. Das ist doch mal was. Also, was man dem Film lassen kann. Und da muss ich. Ich muss mal kurz die Tablette nehmen, tut mir leid. Ach, sind die falschen. Oder? Das sind die richtigen. Ja. Ich muss dazu sagen, ich mag den auch nicht, aber Aladdin von Guy Ritchie, ja, der hat zumindest im Ansatz etwas. Guck mal. Wenn du eine Live-Action-Version machst, ja, finde ich, solltest du die Stärke ausarbeiten von dem, was Live-Action kann. Genauso wie bei einem Cartoon ausarbeiten solltest, die Stärke von dem, was ein Cartoon kann.
Ja.
Deswegen sind ja auch diese Spider-Verse-Filme so beliebt. Das ist etwas, das kannst du nur mit Cartoon. Ja. Und ich fand bei Aladdin die Tanznummern überraschend gut. Weil die hatten schon so einen Bollywood-Flair und ich so, wenn der ganze Film in die Richtung gegangen wäre, hätte ich noch mehr Respekt davor. Es ist trotzdem ein schäbiges, abgeklatschtes Remake, aber die Sequenzen, da sehe ich etwas, weißt du? Mhm. Bei Beauty and the Beast, also das Beast sieht ja zum Kotzen hässlich aus im Remake und das originale Beast ist eines meiner Lieblingsdesigns. Mhm. Aber die Momente, wo es ein Kostümfilm wird, und wo er ein bisschen an das Musical erinnert. Und gerade Luke Evans als Gaston. Der ist ja, also das ist ja das krasseste Faust aufs Auge Casting, das es je in einem Disney-Film gab. Je. Also krass. Und diese Like Gaston-Nummer, die kickt in Live-Action. Ist aber auch die einzige Nummer, die in Live-Action kickt. Aber die ist geil. Und Schneewittchen war halt auch, abgesehen jetzt von Rachel Zegler, die echt schlecht ist, und Gal Gadot, die auch echt schlecht ist, war der Film halt auch zum Kotzen hässlich. Also der war so grau. Mhm. Und ich so, das ist ein Märchen. Hast du jemals das Original gesehen? Das ist farbenfroh. Ja? Und hier bei Lilo und Stitch, das muss ich dem positiv angreifen, wenn du die paar Szenen auf Hawaii hast, dann bist du auf Hawaii. Oder hast du Sequenzen, wo mal gesurft wird? Und ich so, ja, da hätte es, weißt du, das ist die Stärke von Live-Action. Zeig mir tolle Surf-Sequenzen. Zeig mir das.
Ja. Ich würde noch eine letzte Sache, bevor wir dem Thema endlich weitergehen, noch dazu sagen. Und zwar, ich habe ja schon gesagt, wir honorieren es ja. Und ich habe zwar erwartet, dass Lilo und Stitch ein Riesenerfolg wird. Ich erwarte, dass Drachenzähmen leicht gemacht ein Riesenerfolg wird. Gerade weil, ich glaube, wir hatten letztens drüber geredet, oder? Dass Kinderfilme so unglaublich gut performen im Kino. Auch weil sie jetzt über Monate lang laufen. Und wenn du am Wochenende mal morgens ins Kino gehst, wie das voll ist mit Kindern, das ist der absolute Wahnsinn. Ich freue mich ja als Cineast, ne, dass die Kinder jetzt schon ein Kino rangeführt werden. Sie könnten alle zu Hause sitzen und Netflix gucken den ganzen Tag. Stattdessen gehen sie ins Kino und gucken all diese Kinderfilme. Ich freue mich ja.
Ja.
Der Lilo und Stitch, der hat angeblich jetzt am Startwochenende 385 Millionen, glaube ich, weltweit eingespielt.
Ja, also das wird ein Mega-Hit. Du hast halt auch nicht vergessen, Stitch ist eins der Top 3 beliebtesten Merchandise-Artikel von ganz Disney.
Mhm.
Ja? Und auch krass wichtig für den japanischen Markt, weil ich weiß nicht, ob du es weißt, es gibt sogar einen Stitch-Anime.
Mhm.
Ja, und die Trickserie von Lilo und Stitch ist auch so ein bisschen Disneys Antwort auf Pokémon.
Mhm.
Also wo es dann noch mehr Wesen gibt. Ja. Also der ist krass bankable, der Charakter. Es macht krass Sinn, das zu machen. Es macht mehr Sinn. Und abgesehen von dem sehr beschissenen Ende und dieser, wenn du die Interviews anguckst mit den Stars, da siehst du zumindest so etwas wie, die lieben das Original, ja, was ja schön ist. Also die sind jetzt nicht wie Rachel Zegler vor der Kamera getreten und haben gesagt, ich fucking hasse das Original ist ein Stück Scheiße, guckt mal meinen Film. So, ja, geiles Marketing auf jeden Fall, mega gute Idee, sowas zu machen. Also die zumindest, weißt du, du und ich, wir beide mochten The Final Reckoning nicht, den neuen Mission Impossible. Aber weißt du, wie schön es ist, von einem Hollywood-Star wie Tom Cruise folgenden Satz zu hören? Ich hoffe, es gefällt euch. Oder wir haben sehr hart dran gearbeitet, um euch etwas zu geben, was ihr, wo ihr seht, dass das echt ist. Mhm. Einfach mal so eine Achtung vom Publikum, anstatt das Publikum krampfhaft zum Feind zu machen. Mhm. So, Ich schätze sowas und das schätze ich auch sehr an Lilo und Stitch.
Ja, okay, aber ich war noch nicht ganz fertig, weil diese 385 Millionen, nur dass ihr das in Relation setzt, du hast jetzt gerade Final Reckoning erwähnt, weißt du, wie viel Final Reckoning gemacht hat, trotz Previews, trotz allem, obwohl sie jetzt damit Werbung machen, dass sie Nummer 1 Actionfilm in der Welt sind?
78 Millionen oder so.
100 Millionen.
Aber und, da immer noch stärkster Start für das Franchise?
Bisher? Ja, aber wie gesagt, mit den ganzen Previews und so weiter, wie stärkster Start vor Fallout?
Ja.
Kann ich mir gar nicht.
Doch. Ah, okay. Also hat den Rekord, aber wird trotzdem höchstwahrscheinlich Geld verdienen.
Ja, wahrscheinlich, weil er hat halt 400 Millionen gekostet. Das heißt, er braucht 800 Millionen, um Break-Even zu gehen, vermutlich. Und 800 Millionen ist bis jetzt der Franchise-Rekord. Das ist das, was Fallout gemacht hat. Und ich bezweifle, dass der Film Fallout erreicht.
Ja, der Film läuft jetzt in den Staaten seit 4 Tagen. Und hat jetzt 204 Millionen schon eingespielt.
Wer jetzt?
Mission Impossible.
Federated. Okay, das ist dann doch noch respektabel. Aber weißt du noch, dass ich, hatten wir das im Podcast, unserem Final Reckoning Podcast mit diesen Previews, dass die überall auf der Welt Previews gemacht haben, schon das Wochenende davor. Und ich hatte die Vermutung, dass diese Previews, das Einspiel der Previews wird aber in den Start mit reingerechnet. Das heißt, du hast in Wirklichkeit zwei Wochenenden, die dann als das Startwochenende gelten. Das ist so ein ganz kleiner Cheat, aber to be fair, Final Reckoning gegenüber, als ich in diesen Previews drin saß, das Kino war voll. Der Saal war voll.
Bei also, mir auch.
Ich freue mich ja, wenn Kino nicht Minus macht. Also, auch wenn ich den Film gar nicht mag, fürs Kino und für echte Live-Action wäre das schön, wenn der Film wenigstens Break-Even geht.
Das ist halt das Ding. Ich meine, dass der jetzt schon nach vier Tagen 204 fast 204 5 Millionen, also 204,5 Millionen hat er eingespielt. Mhm. Aber bei einem Budget von 400 Millionen, ja, selbst wenn er jetzt das Doppelte hat, ist er noch nicht mal Break-Even. Ja. Das ist halt das Ding. Dieses Ding muss so an der Milliardengrenze knacken.
Ja. Mindestens 800 Millionen, krass, wie ich gesagt habe. Und 800 Millionen ist das Höchste, was sie bis jetzt hatten. Dieses Franchise hat noch nie die Milliarde geknackt. Noch nie.
Das wird schwer. Und Lilo und Stitch zum Vergleich, hat ein sehr geringes Budget, liegt auch daran, dass der Film ursprünglich geplant war, auf Disney Plus released zu werden. Der hat nicht so ein aufgeblasenes Budget wie Schneewittchen. Der hat, ich meine, es ist immer noch viel, 100 Millionen gekotzt. Freudischer Slip. Aber
Freudischer Slip, nicht freudig. Wenn es freudig wäre, würde es dich sehr freuen.
Der hat 100 Millionen gekostet.
Ja.
Das ist verglichen mit den anderen Live-Action-Remakes jetzt nicht so viel. Nö. Das ist eher wenig.
Hat auch keine Star-Power, keine übertriebene.
Nö, ist Tia Carrera, aber die ist ja nicht mal auf dem Poster. So. Und Zach Galifianakis.
Das ist jetzt auch keine große Star-Power.
Ja. Ja.
Was aber auch, was auch ein bisschen beweist, diese These, dass die Zeit der Movie-Stars vorbei ist.
Ist sie
auch.
Man
sagt es immer gerne bei Tom Cruise, aber der hat auch viele Flops in den letzten Jahren produziert, inklusive Mission Impossible. Die Zeit der Movie-Stars ist vorbei. Leute gehen nicht nur wegen Movie-Stars hin. Ich habe ein bisschen das Gefühl, Leute gehen wegen Christopher Nolan gerne rein, aber das stimmt ja schon bei Tenet nicht. Also wenn man nur zwei Filme zurückgeht, also ist vielleicht sogar diese Zeit vorbei.
Tenet ist aber schwierig.
Ja,
Tenet kam halt raus, als nicht mal die Kapazität der Kinos da war und voll viele nicht ins Kino gegangen sind. Tenet würde ich da wirklich aus der Equation rausnehmen. Aber es gibt ein paar Regisseure, wo Leute wirklich noch ins Kino gehen. Tarantino.
Ja, Tarantino, aber der macht nur noch einen.
Ja, der macht nur noch einen. Ja, ist krass. Ist auf jeden Fall krass.
Aber und Hateful Eight war auch ein Flop übrigens. Wegen ihm ist da auch keiner rein. Also man kann schon den Punkt aufmachen, dass auch die Zeit der ganz großen Filmregisseure auch vorbei ist. Guck dir nur Francis Ford Coppola an. Der Name hat nicht gereicht, um Leute ins Kino zu kriegen.
Ja gut, ich habe übrigens gehört, dass der so scheiße sein soll, dass ich den sehen muss. Ich hab nur Angst, dass der geht halt 3 Stunden. Übrigens, Hateful Eight war kein Flop.
Ach so, okay.
Also der hat underperformed, aber der hatte nur ein Budget von, der hatte kein hohes Budget. Der hat 44 Millionen gekostet.
Ach.
Und hat 161 Millionen eingespielt.
Ich hab gedacht, der hat viel mehr gekostet.
Nee. Ah, okay. Also klar, das teuerste waren die Gehälter und dass der halt in 70 Millimeter hier Panavision gedreht wurde. Aber die waren halt irgendwo in Wyoming in einer Cabin und das war's. So.
Ich hab neulich erst einen Funfact gehört, den ich nicht kannte, über Tarantino und warum er nach dem Flop von Grindhouse besser wurde wieder. Und sein Hauptantreiber war einer seiner Freunde, Paul Thomas Anderson, der ja There Will Be Blood gemacht hat. Und als er There Will Be Blood gesehen hat, den Tarantino für einen der besten Filme dieses Jahrtausends hält, kann ich auch unterschreiben, ich finde ihn großartig, er hat danach gedacht, I have to bring up my game. weil die zwei sind zusammen als junge Filmemacher in den 90ern groß geworden in Hollywood. Sie wurden immer miteinander verglichen, also vor allem Paul Thomas Anderson, so sind die Freunde geworden. Paul Thomas Anderson wurde in jedem Interview, weil er ja noch unter 30 war, als er The Boogie Nights gemacht hat, einen meiner Lieblingsfilme.
Der ist super.
Wurde er immer darauf angesprochen, dass er ja der nächste Tarantino ist und so weiter und so fort und was er sich von Tarantino abguckt und so. Und dann hat sich irgendwann deswegen Paul Thomas Anderson einfach bei Tarantino gemeldet. So, wie bist du damit umgegangen, dass die mit diesen Interviews und damit ein junger Filmemacher zu sein und so weiter? Und dann haben die sich getroffen und seitdem sind sie Freunde. Und ich glaube, irgendjemand Drittes hat mal gesagt, es gibt wahrscheinlich niemanden in Hollywood, der mehr über Filme weiß als Quentin Tarantino und Paul Thomas Anderson. Es sind die zwei größten Filmfreaks, die es in Hollywood gibt. Und die sind Freunde. Und There Will Be Blood war so krass, dass Tarantino gesagt hat, I have to bring up my game. Und nur weil There Will Be Blood so krass war, hat er gedacht, okay, ich habe dieses eine Skript, an dem ich seit 20 Jahren arbeite, Inglourious Basterds, das mache ich jetzt. Und das muss besser werden als alles, was ich vorher gemacht habe. Nur wegen There Will Be Blood. Also, ja.
Ist auch ein, ja. Du weißt ja, das ist der Film, der dafür gesorgt hat, dass es mich hier überhaupt gibt. So.
Ich weiß.
Also, ja. Und Once Upon a Time in Hollywood war ja sein teuerster Film.
Ja. Also da habe ich gedacht, der wird niemals break-even. Aber wurde doch, oder? Der war ziemlich erfolgreich.
Ja. Der war krass erfolgreich. Ich muss auch sagen, ich habe den ja regulär 5-mal im Kino gesehen. Mhm. Und jedes Mal war die Vorstellung ziemlich voll, auch als ich schon Wochen später gegangen bin. Also es war jetzt nicht ausverkauft, aber dafür, dass ich den irgendwie in seiner letzten Woche noch mal gesehen habe, dass da immer noch so viele, ich will mal sehen ganz kurz, ich google das mal eben. Once Upon a Time, no, hier, Once Upon a Time in Hollywood hat, ja, wow, also der hat auch nicht mal ein 100-Millionen-Dollar-Budget, muss ich dazu sagen. Mhm. 90 bis 96 Millionen war das Budget. Mhm. Und was glaubst du, was er da eingespielt hat, schätzt mal?
Unter 800, ich sag 600, irgendwie sowas.
Okay, du übertreibst maßlos.
Oh, echt? Aber
ja, also der hat knapp 400 eingespielt.
Oh, knapp 400. Ja, aber weißt du, was das Problem bei Once Upon a Time in Hollywood ist? Ist nicht das Budget, sondern dass Tarantino so viel Geld dafür kriegt. Der kriegt als erster Director seit Jahrzehnten oder so bei einem Major-Filmstudio irgendwie vom ersten Dollar eines Kinotickets irgendwie fast alles. Ich weiß nicht mal genau, wie es war, aber es war richtig viel Kohle. Und es war so viel Kohle, dass jeder gesagt hat, ich glaube, Sony hat den Film produziert, Columbia, wenn also der Film muss so und so viel einspielen, sonst bezahlen sie drauf. Und die Idee war so ein bisschen, also die Theorie ist, dass Columbia Pictures das nur gemacht hat, weil sie die Prestige wollten, den nächsten Tarantino zu machen, in dem Wissen, dass sie eigentlich in den roten Zahlen sein werden mit diesem Film. Und selbst bei 400 Millionen Dollar bin ich mir nicht sicher, ob Columbia Pictures damit Geld gemacht hat.
Ja, aber er hat auch gut verhandelt, muss man sagen. Also er hat auch dort Final Cut, er hat alles. So.
Der hat alles. Der hat anscheinend auch jedes andere Studio direkt abgelehnt, das nicht diese absurden Forderungen angenommen hat. Und er war ja noch ein bisschen salty. Also Disney hat da von vornherein Nein gesagt, wegen dieser Hateful Eight-Geschichte, weil sie mit Star Wars, ich glaube, es war Force Awakens, oder?
Es war Force Awakens. Die haben gerade, er wollte das eine Screening in seinem Lieblingskino. Mhm. Und die haben als solche predatorial Marketing-Techniken angewandt, dass der Film irgendwie 8-mal gespielt werden muss und er ihm halt auch jeden Sendeplatz geklaut hat. Und dann meint er auch in einem Interview mit Howard Stern, komm, es ist Star Wars. Mhm. So, jeder wird diesen Film gucken und es wird der erfolgreichste Film des Jahres, eventuell des Jahrzehnts oder sonst was. So, ihr kriegt es doch so oder so hin. Wozu müsst ihr dann auch noch auf die anderen einhauen? So, hat er nicht Unrecht?
Ja, hat auch. So, das war jetzt unser kleiner Tarantino-Exkurs. Ich überlege gerade, er nimmt uns gerade Sendezeit für alles andere, weil wir haben nur über ein Thema von sehr vielen geredet.
Krass, okay, dann machen wir schneller jetzt. Dann machen wir
das,
schneller.
Das nächste ist deins wieder.
Ich probiere sehr, sehr kurz zu sein. Karate Kid Legends habe ich gestern gesehen. Großer Fan des originalen Karate Kids. Cobra Kai haben du und ich schon drüber geredet.
Ich bin großer Fan von Cobra Kai.
Ja, und wir beide haben gesagt, oh, kann der gut sein, weil der ist ja nicht von den Machern von Cobra Kai.
Mhm.
Ne? Und ist für mich so die positivste Überraschung des Jahres.
Mhm.
Also eventuell landet der in meiner Top 10.
Mhm.
was ich nicht gedacht hätte. Und das Krasse ist, ich dachte, der Film existiert nur, um den Jackie Chan Karate Kid Film, der ja eigentlich ein Kung Fu Kid Film war, zu validieren. Und oh, Crossover und bla bla bla, Ralph Macchio und Jackie Chan, ist das so die Cameo-Show? Hatten wir davon nicht genug in Cobra Kai so? Es ist so krass nicht der Film. Was geil ist. Also es ist eine Underdog-Story, was du willst in diesem Film. Der neue, das neue Karate Kid, der heißt Lee. Mega talentierter Junge. Mega talentierter Junge. Was der kann. So unglaublich.
Aber Lee ist doch auch wieder ein chinesischer Name, oder? Also läuft
Ja.
Also ist er wieder aus dem Kung Fu und muss Karate und Kung Fu miteinander verbinden, oder was?
Genau. Ja. Er ist Jackie Chans Lehrling und zieht mit seiner Mutter jetzt nach New York City. Mutter gespielt von Minya Wen.
Ah, ja.
Ja. Und
also Chun-Li, die nicht altert.
Chun-Li, ja, die sieht wirklich immer noch genauso toll aus wie früher.
Ey, das gibt's nicht. Also Street Fighter war 1994. Das ist über 30 Jahre. Ja, wollt krass. Ihr mich verarschen?
Du, Selma Hayek war letztens auf einem Swimsuit-Cover und ich dachte mir auch, die Frau ist fast 60. Fuck, was essen die?
Ich meine nicht nur das, ich liebe es auch, vor welcher Energie diese Frau strotzt. Weil wir haben sie alle in The Book of Boba Fett jetzt letztes Mal gesehen. Sie war für mich der einzige Lichtblick in dieser Serie.
Ja,
Weil sowohl vor als auch hinter der Kamera. Vor der Kamera, weil sie ihre Figur halt wirklich gut spielt. Aber hinter der Kamera, weil sie der krasseste Star-Wars-Nerd ist, der die ganze Zeit mit den Props post und so weiter, weil sie es einfach nicht fassen kann, dass sie jetzt in Star Wars dabei ist. So süß.
Ja, und dieser Film nimmt halt eine sehr beliebte Formel, die des Underdogs und die des Fish Out of Water. Und ich bin jetzt in einem neuen Environment. Aber was der Film macht, er nimmt diese Formel, macht aber da ein paar nette Twists mit. So ein paar Sachen, die ich nicht hab kommen sehen. Wie zum Beispiel, er verliebt sich auch sehr schnell natürlich in Mädel. Und ihr Vater ist halt da, alleinerziehender Vater. Du denkst, es geht in eine Richtung. Du denkst, strenger Vater, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Nee, die geben dem Vater einen richtig schönen Arc, der mit dem Jungen bondet. Gespielt von Joshua Jackson, den ich ewig nicht gesehen habe.
Ist das der aus Mortal Kombat?
Nein, das ist der aus Fringe.
Ach, ja, ich weiß, wen du meinst.
Und der Film ist für mich auch so ein richtiger New York-Film. Was ich damit meine, ist, der hat so eine New York-Ästhetik und filmt New York so, wie es wirklich Leute tun, die diese Stadt lieben und da gelebt haben. Der ist auch auf Film gedreht. Ja. Und der erinnert an den besten Momenten an Sam Raimi's Spider-Man 2. Weißt du, mit der Ästhetik. Da ist auch ein bisschen was Frisches drin vom Schnitt her, was fast an die Spider-Verse-Filme erinnert.
Ich wollte es gerade sagen, also die Spider-Verse-Filme sind die, die Manhattan und Co. eigentlich mit am besten einfangen, so in den letzten Jahren.
Für mich ist, für mich ist Spider-Man 2 ist für mich ein richtiges Stück New York-Kultur ohne Ende. Ich meine, da spielt sogar der Broadway eine Rolle. Und, ich war hin und weg und Ralph Macchio hält sich auch krass zurück. Also der kommt ziemlich spät in den Film rein, ziemlich spät. Und Jackie Chan ist auch nicht so derjenige, der den Film irgendwie hijackt, aber der ist mega witzig. Der Film hat Herz, der Film hat gerade gegen Ende unfassbar starke Kampfsequenzen. Und er weiß ganz genau, was er ist. Er ist ein Remake von und es ist Remake
von
Karate Kid ein bisschen, Soft Reboot, gleichzeitig ein Sequel zu einer Soft Reboot Serie, die wir gerade hatten. Und er lässt ein Remake, von dem wir dachten, es wäre ein Remake, zu einem Spin-Off werden, weil wir dachten ja alle, dass der Jackie, die Welt dachte das, selbst die Produzenten dachten, dass der Jackie Chan Film ein Remake ist von Karate Kid, aber dadurch, dass der Charakter ja jetzt mit Ralph Macchio interagiert, mit Daniel LaRusso, ist es ja ein Spin-Off gewesen.
Aber lass mich dir eine Frage stellen, als derjenige, der den nicht gesehen hat. Und was das Einzige, was mich eigentlich interessiert ist, passt der gut zu Cobra Kai und wird Cobra Kai adressiert, weil wahrscheinlich dürfen sie das rechtlich gar nicht.
Ich bin ruhig, ich sage, es gibt eine sehr wundervolle Post-Credit-Scene. Und ja, Cobra Kai ist canon.
Es gibt eine Post-Credit-Scene.
Ja, aber die ist wirklich direkt danach. Also es ist jetzt nicht, dass so du lange dass du einen Abspann abwarten musst. Das ist die Title Card. Am Ende kommt die erst, so Karate Kid Legends. Es ergibt total Sinn, dass Cobra Kai nicht viel adressiert wird, weil der Film spielt halt in New York. Und du siehst halt, wenn du den Trailer siehst, siehst du trotzdem das.
Ja, das ist genau die andere Ende von USA, ist mir klar. Aber mich war schon, ich habe mich schon gefragt, trotzdem, wie sich's anfühlt, weißt du?
Es fühlt sich so viel organischer an, als es jegliches Recht hat zu sein. Mhm. Also ich sag's dir mal, wie es sich anfühlt. Es fühlt sich so an, kennst du in Serien, und das magst du ja ganz gerne in Serien, Episoden, die sich episodisch anfühlen,
ja,
also die jetzt losgelöst sind. So fühlt sich das an. Es fühlt sich an, wie Daniel LaRusso kriegt einen Anruf und verlässt mal eben für ein paar Tage Kalifornien.
Also genau das, was er in Cobra Kai auch schon gemacht hat.
Genau. So ähnlich ist es, nur dass der Film hier nicht aus der Sicht von Daniel LaRusso erzählt wird, sondern aus der Sicht von dem Jungen, der hat mad Talent, der Kerl. Also ich hoffe, dass seine Karriere florieren wird, weil allein was der mit seinem Körper, der ist auch Balletttänzer im wahren Leben. Der hat ordentlich was auf dem Kasten. Die Chemie zwischen Ralph Macchio und Jackie Chan ist off the charts. Die beiden, du hast ein fettes Grinsen, die einfach nur zusammen zu sehen. Das ist ein extrem positiver Film. Ich bin gerade auf irgendeinen Knopf gekommen bei mir. Ach so, ich weiß.
Aber ich höre und sehe nichts.
Aber der Film weiß auch ganz genau, dass er nicht zu lang gehen soll. Er geht los, springt relativ schnell in das, ich dachte noch so, die ersten 10 Minuten war ich so, ich weiß nicht, weil das Setup, ich habe genau das schon gesehen. Ich habe genau das schon gesehen mit Daniel, ich habe genau das schon gesehen mit hier Jaden Smith und ich habe genau das schon gesehen mit Miguel, weißt du? Und dann biegt der Film ein bisschen anders ab und macht ein bisschen was Frisches mit der Formel. Und das kann ich über den Film sagen. Das eine, was ich dachte, wie er sich hundertprozentig nicht anfühlen wird, ist frisch. Der fühlt sich frisch an. Und er geht nicht so krass über Bord wie Cobra Kai in den späteren Staffeln. Was ja übrigens auch cool ist, dass die über Bord gegangen sind.
Ich weiß nicht, was du da machst mit dem Knopf, aber es klingt, als würdest du dich unter dem Schreibtisch berühren.
Nee, ich kann die Lautstärke regulieren mit dem Knopf und ich bin versehentlich ein bisschen draufgekommen. Es war jetzt gar nicht so leise.
Das hat wirklich so.
Oh, ja.
Ich muss das rausschneiden, weil es zu heftig ist. Oder weißt du was? Ich lass es drin.
Lass es drin. Du nimm deine Gedanken aus der Gosse.
Wenn ich überlege, was ich alles von dir so raus. Ihr habt ja alle keine Ahnung. Also, wenn ihr wissen wollt, warum wir nicht livestreamen, deswegen.
Ja.
Weil ihr nicht wisst, was ich rausschneide.
Also, Marco, ich empfehle dir den ohne Ende. Ich könnte mir vorstellen, dass du den richtig schön findest. Weil A, was sich anfühlt wie so ein Afterthought, wie wäre das nicht cool, wenn Jackie Chan und Ralph Macchio sich auch mal sehen? So fühlt sich der Pitch an, weißt du? Ist eine schöne, in sich geschlossene Story, die Spaß macht, die auch wirklich kein Sequel verlangt und auch keins probiert aufzubauen. Es ist Karate Kid wirklich für eine neue Generation und noch viel mehr im Spirit des ersten Films. Aber mit dem Augenzwinkern von Cobra Kai trotzdem mit drin. Und ja, also ich sag's dir, ich war wirklich beflügelt. Ich bin aus dem Kino gegangen. Dafür, dass so die ersten 10 Minuten ist so, du siehst die Formel eine Meile weg, weißt du? Und du sagst, oh, ja, ist nett, aber. Aber wenn du dann fertig mit dem Film bist, hey, ich war beflügelt. Ich bin rausgegangen, ich so, es war Hammer. Es war einfach toll.
Ihr seht da draußen leider nicht, dass er grinst wie ein Honigkuchenpferd, schon die ganzen letzten 5 Minuten.
Ja, also der hat mich wirklich schwerst überrascht. Ich saß auch mit Sebastian drin. Ich glaube, wir hatten circa die gleiche Erfahrung. In den ersten 10 Minuten haben wir uns beide gefragt, ist nett, wir lieben Cobra Kai und wir lieben den originalen Karate Kid Film. Aber braucht man das? Das ist die Frage. Hat der Film einen Grund, warum er existiert? Und ich schwör's dir, dafür, dass es ein Film ist, nach dem niemand gefragt hat, Niemand hat nach dem Film gefragt. Ich meine, Cobra Kai ist jetzt zu Ende. Und ey, ich habe selten gesehen, dass ein Film, wo ich so krass nicht da, ich war nicht anti, aber ich habe nie danach gefragt, dass der so gut ist. Ja, der ist super.
Ja, zwei Sachen. Du hast mich erstens davon überzeugt. Ich bin bei Cobra Kai, habe ich die letzte Staffel immer noch nicht gesehen. Deswegen werde ich wahrscheinlich beides back-to-back schauen, weil bis ich die Staffel nachhole, wird es noch ein bisschen dauern. Und dann werde ich halt den neuen Karate Kid auch noch schauen.
Aber also, ich sag's dir, du musst trotzdem Cobra Kai nicht gesehen haben.
Ja, aber ich will Cobra Kai
gesehen. Okay, gut. Also ich sag's trotzdem, der geht jetzt auch nicht noch mal so aufs Finale oder so ein, weil es ist halt was Eigenes. Mhm. Es ist aber in der Kontinuität spielt es nach Cobra Kai. Mhm. Also für alle, die denken, hat es damit überhaupt nichts zu tun. Doch, es spielt in der Welt von den Karate Kid Filmen und damit auch Cobra Kai. Mhm. Ja.
Ja. Und ist das, was war das zweite jetzt, was ich sagen wollte? Ach ja, das andere ist, das war jetzt das eine Spin-off-Sequel, das dich überrascht hat diese Woche. Das andere, das besprechen wir wahrscheinlich nächste Woche.
Ja.
Aber zwei Spin-offs dieses Jahr. Und das eine davon ist sogar wahrscheinlich in deiner Top 10 des Jahres. Mich würde jetzt wundern, wenn der nicht in deinen Top 10 des Jahres ist. Das kannst du mir nicht erzählen. Der ist
ja, also ich war viel zu beflügelt. Also ich muss auch sagen, ich habe ein krasses Herz für New York-Filme. Mhm. So, ich liebe New York-Filme. Mhm. Und es gibt für mich mittlerweile viel zu wenige davon. Es ist traurig, dass wir in einem Zeitalter leben, wo die Live-Action-Spider-Man-Filme keine New York-Filme mehr sind. So in dem, was sie sein sollten. Weißt du?
Sind fast mehr New Jersey-Filme so.
Ja, oder weißt du, die zeigen die Ecken von New York, die du auch in Washington drehen könntest. So. Ja. Oder in Philly. Zum Beispiel Rocky. Rocky
ist wahrscheinlich gar nicht in New York gedreht haben.
Ja, Rocky ist ein Philadelphia-Franchise. Du musst Philly zeigen in einem Rocky-Film, sonst machst du was falsch. Außer du bist Rocky 4, da machst du alles richtig. Mhm. So. Aber nee, ich muss sagen, Karate Kid, wunderschöner, werde ich mir auf Blu-ray holen.
Ich habe auch einen meiner Filme des Jahres jetzt schon gesehen. Also ich ganz sicher landet der in meinen Top 10. Die Frage ist, ob in unseren Top 10 am Ende des Jahres, weil wir nehmen ja immer nur die Top 5 der Top 10. Mhm. Aber ich garantiere euch, einen der Filme des Jahres habe ich schon gesehen. Also haben wir in diesem Podcast sogar zwei. Auf dem Fantasy Filmfest habe ich den gesehen. Und du weißt ja, Fantasy Filmfest, in dem Fall die Fantasy Filmfest Nights, der Mini-Ableger vom Fantasy Filmfest. Ich sag ja immer, Fantasy Filmfest bedeutet, du siehst die besten und die schlechtesten Filme des Jahres. Und die schlechtesten machen Heidenspaß mit dieser Crowd. Also genau das ist es, was du willst. Ich würde sagen, ich habe von den schlechtesten Filmen des Jahres ja vielleicht einen von der Wertung her, aber ich würde ihn nicht reinnehmen. Dafür ist er zu gut gemacht. Dafür sieht er zu gut aus. Also ich habe hier alles drin. Aber den ersten, den ich gesehen habe davon, den hast du auch gesehen. Ich glaube außerhalb des Fantasy Filmfests, aber er lief dort.
Ja, ich habe den in der PV gesehen.
Ja, die habe ich geschwänzt.
Cloud in a Cornfield. Ich hatte extrem viel Spaß damit. Also das, ich will jetzt auch sagen, Erwartungsmanagement. Das ist jetzt nicht einer der besten Filme der Welt und ist auch nicht einer der besten Filme des Jahres, aber ich finde es solider, spaßiger, self-aware Slasher mit einer Hauptdarstellerin, von der ich gerne mehr sehen würde, die echt gut spielt. Mhm. Ein paar Witzen, die echt gut landen. Mhm. Ein paar Kills, die echt Spaß machen. Und ja, also ich fand den schwerst solide. So. Ja. Also nicht mehr. Nicht mehr als das, ist jetzt auch nicht, wo ich sage, rennt rein, aber schwer solide.
Einige von euch werden sich erinnern, Clown in a Cornfield hatten wir nach dem ersten Trailer auch hier kurz im Potpourri, da hast du gemeint, ich sollte den wahrscheinlich sehen, vor allem, weil er ja vom Macher von Tucker and Dale vs. Evil ist. Und das ist ja ein Kultfilm, zumindest ein kleiner Kultfilm.
Ja.
Ich war, aber das Problem ist vielleicht ein bisschen, ich war nie ein großer Fan von dem Film. Ich habe es genossen, den einmal zu gucken, den habe ich mit einer Freundin geguckt, die den liebt. Deswegen hat es auch nochmal mehr Spaß gemacht. Aber ich bin kein großer Fan von dem Film und Alan Tudyk ist mit Abstand das Beste da drin. So. Und als ich jetzt Clown in a Cornfield gesehen habe, hatte ich so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass es ist wie Tucker and Dale vs. Evil.
Ist so krass nicht.
Aber ist er nicht, ne? Also der erste Kill könnte in die Richtung gehen, aber man denkt, man sieht eigentlich nur einen schlechten Slasher-Film. Also es ist ganz schwer, dieser schmale Grat zwischen, bin ich jetzt schon Parodie oder bin ich nur ein schlechter Slasher? Weil da, und das ist halt dieser erste Kill. Und dann geht der Film und er geht ja locker, dauert's, ich sag mal, über eine Stunde, bis der eigentliche Grund, warum du diesen Film guckst, wirklich losgeht. Ja. Das ist der ganze Build-up von einem ganz normalen Slasher-Film mit ein ganz klein bisschen Humor, was die modernen Slasher-Filme ja auch alle haben. Deswegen ist es einfach nur ein Slasher-Film.
Ja, aber ich glaube, guck mal, wer Tucker und Dale damit vergleichen möchte, ist das schon ein bisschen unfair, weil Cloud in the Cornfield ist auch eine Romanadaption.
Das wusste ich nicht. Ich hatte keine Ahnung.
Es ist tatsächlich sogar eine Romantrilogie.
What? Ach, deswegen ja. Ist es so sehr auf Fortsetzung ausgelegt, das kann man schon mal sagen.
Ja, ja. Was ich sage ist, Kevin Durant gefällt mir immer besser, je älter der wird. Ich mag den. Ich finde es toll, wie der in letzter Zeit spielt. Ich fand den ja schon klasse in Abigail als diesen großen Doofus, der einfach nur so ein Trottel ist. Ich finde, das hat er ganz toll gespielt. Und jetzt, wo er älter wird und auch so ein leichtes Puffy-Gesicht hat, ey, der könnte in einem Biopic Christopher Walken spielen mittlerweile, auch mit diesen pompösen Klamotten. Ich würde sehen, ich würde Eintritt dafür zahlen. Es ist für mich ein bisschen Stephen King drin. Mhm. Also er ist recht, dass der Fokus auf den Jugendlichen ist und die nicht nur da sind, um zu sterben, sondern man so ein bisschen deren Dynamik kennenlernt. Und es macht auch ganz Spaß. Mhm. Und auch Fish Out of Water ist jetzt nichts Neues, aber ja.
Die Hauptdarstellerin ist super. Also da möchte ich
die ist klasse.
Schauspieler mache ich es nicht fest. Ja.
Die ist richtig, richtig toll. Die hat mir sehr gut gefallen. Es gab einen Gag, über den ich krass lachen musste. Mhm. Hat was damit zu tun, was gesagt wird, nachdem jemand während jemand gerade im Sterben liegt. Da habe ich mich
Kannst du andeuten, welcher Gag? Also ich weiß noch, die lustigen Kills, die waren schon gutes Crowd-Pleasing-Material. Also wenn die Kills losgehen, dann wurde auch, es gab Szenenapplaus und Jubel. Nee, Szenenapplaus ist schon zu viel gesagt. Ein bisschen Jubel und Lachen. Ich habe noch ein Problem damit. Der Twist ist meilenweit vorhersehbar. Es gibt einen Twist. Den Twist siehst du, wenn du einen bestimmten Kultfilm schon mal gesehen hast. Ich sag nicht von wem, weil dann wisst ihr es. Ich sag nicht welcher Film, dann wisst ihr es erst recht. Aber wenn du den schon mal gesehen hast und daran orientiert sich dann sowohl wahrscheinlich Vorlage als auch der Film, es ist sehr weit vorhersehbar.
Ja, ja, ja. Es ist auch kein Film, der irgendwie mit Twists glänzt. Das ist eher ein Film, der hat ein Konzept, mit dem hat er ein bisschen Spaß. Ich finde, man hätte noch mehr rausholen können.
Mhm, genau.
Aber es ist genau das. Es ist ein Fun-Film, den kann man auch so mit der richtigen Crowd, glaube ich, macht er richtig viel Spaß im Kino. Und ansonsten an so einem verregneten Sonntag oder so ein einleitender Film in die Oktober-Season, dafür würde er auch funktionieren.
Ja, also ich würde ihn nicht schlecht reden, aber er ist auch nicht besonders gut.
Nö, er ist der Inbegriff von solide, er macht Spaß, aber es ist jetzt nicht so, rennt rein.
Okay. Viel besser, und auf den war ich am meisten gespannt, ist The Rule of Jenny Penn. Mhm. Hast du von dem schon mal gehört, hast du den Trailer gesehen?
Null.
Null. Deswegen weißt du nicht, hast du gar keine Ahnung, was ich mit Dumbledores Arschloch meine.
Ist es der Stop-Motion-Ding?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. The Rule of Jenny Penn ist ein Film, der ist produziert und hat in den Hauptrollen Geoffrey Rush und John Lithgow.
Oh. Ist ein Neuseeländischer Film. Doch. Ich weiß, welcher das ist. Es ist der im Altenheim.
Ja, richtig.
Oh, hast du den jetzt gesehen?
Ja, ja.
Und, ist der so geil wie der Trailer?
Er ist genau das, was der Trailer verspricht. Ich finde, er zieht sich ein bisschen zu sehr, obwohl er nur 100 Minuten hat. Aber er hat so was Repetitives, was aber auch irgendwie dazugehört. Weil das Leben im Altersheim ist repetitiv.
Ja.
Und ich glaube, er hätte am Ende mutiger sein können. Ich glaube, das war so mein Gefühl. Ich habe dem auf Letterboxd 3,5 von 5 gegeben, was 7 von 10 ist, was gut ist. Ich fühlte mich sehr gut unterhalten. Ich war von den Bildern beeindruckt. Nicht, weil die Kamera ein besonders geiles Color Grading hat oder so, sondern weil einfach die Bildkomposition, wann wer ins Bild reinkommt, Kadrage, so. Der Film spielt sehr extrem damit. Das ist toll. Schauspielerisch Wahnsinn. John Lithgow channelt seinen Trinity Killer, aber als Frank Oz. Wenn Frank Oz der Trinity Killer wäre, also Frank Oz, der Yoda gemacht hat und so weiter, also der alte Muppets-Veteran, mit der Handpuppe. Er macht das sogar richtig cool, so richtig beiläufig, wie er diese Puppe bewegt und alles. Das ist jetzt, das wirkt wie ein ganz blödes Detail. Aber diese Puppe bewegt sich wirklich so gut, wie es ein Puppenspieler machen würde. Und weil John Lithgow ja jetzt als der neue, für diese Harry Potter Serie, als der neue Dumbledore gecastet wurde, kann ich jetzt, okay, eine Sache, wie fange ich an?
Pass auf. Du hast schon in der Antwort geteased.
Ja, ja, aber wie erkläre ich das jetzt? Also, man muss ein bisschen, wenn man jetzt den Trailer nicht gesehen hat, ein bisschen von der Prämisse erzählen. Also, es spielt in einem Altenheim und ein alter Richter, das ist der gespielt von Geoffrey Rush, den ihr alle als Barbossa aus Fluch der Karibik kennt, oder King's Speech, wofür er, glaube ich, eine Oscar-Nominierung hat, aber keinen Oscar, bin mir nicht mehr sicher. Er channelt auch so ein bisschen diese King's Speech-Figur übrigens. Geoffrey Rush wird als nach einem Schlaganfall als Richter ins Altersheim gebracht. Beziehungsweise, ja doch, Altersheim, so ein Seniorenruhesitz. Und dort ist er aber, um zu regenerieren von dem Schlaganfall. Aber unwissend, ob er wirklich wieder rauskommt oder nicht oder für den Rest seines Lebens da bleiben muss. Schnell stellt er fest, dass dieses Altersheim in Wirklichkeit regiert wird von einem Insassen. Das ist John Lithgows Figur. Und Jenny Penn ist eigentlich irgendeine Fernsehfigur, eine Bekanntheit, eine Sängerin oder eine Moderatorin, irgendjemand, den man in Neuseeland kennen müsste, ich kenne die nicht. Er nennt aber die Puppe so. Diese kleine Handpuppe, das ist eine Babypuppe, die keine Augen mehr hat, aber wenn sie keine Augen mehr hat, leuchtet durch den hautfarbenen durch den Schädel, leuchtet das Licht immer so durch und es sieht aus, als hätte sie leuchtende Augen. Auch sehr geiler Effekt. Das ist Jenny Penn. Und wenn er mit den Leuten redet, dann redet er oft als Jenny Penn mit ihnen oder er redet selber mit der Puppe. Und wenn er sie richtig terrorisiert und seine Machtspielchen spielt, dann überrascht er die nachts im Bett Jenny Penn vor dem Gesicht und die Kamera filmt das auch so richtig gut. Und Jenny Penn fragt sie dann, who rules here? Who rules? Und die Leute müssen antworten, Jenny Penn. Und wenn sie das nicht machen, dann gibt's Konsequenzen. Zum Beispiel, das ist ein reiner Psychoterror, der Film, also fast schon auf Schweigen der Lämmer-Niveau, wenn es darum geht. Zum Beispiel wacht Geoffrey Rush eines Nachts auf und sieht ihn in der Ecke sitzen. Da sitzt einfach John Lithgow, total creepy. Dann steht John Lithgow wortlos auf, geht auf Geoffrey Rush zu, nimmt den Urinbehälter, den er neben dem Bett hat, um nachts reinzumachen, und schüttet ihn über seinem Schritt aus und geht aus dem Raum einfach raus. Das ist ja so genial. Also, der Film ist voll von diesen Ideen, wo du denkst, scheiße, das würde ja funktionieren. Weil dann kommen natürlich die Schwestern und was ist passiert und was ist passiert. Und dann sitzt der alte, verwirrte Mann da mit dem Schlaganfall und sagt, da war gerade John Lithgow in diesem Raum und hat mir den Urin übergeschüttet. Ist es ihr Urin? Ja, es ist mein Urin, aber er hat das drüber geschüttet. Ja, okay. Also, man glaubt ihm halt nicht. Und so terrorisiert er dieses komplette Altersheim. Auf diesem Niveau. Und wenn du nachts aufwachst und Jenny Penn ist vor deinem Gesicht und sie redet mit dir und greift dir mit ihrer Hand so eklig in den Mund oder irgendwas, ne? Da gibt's ganz viele Szenen in dieser Richtung.
Ich google mal eben die Puppe.
Die Puppe, ja. Ja, Jenny Penn musst du einfach eingeben. Wenn die Puppe so mit dir redet und du musst sagen, also who rules? Jenny Penn. Und geil. Dann geht die Puppe hin. Pass auf, ich zeig dir jetzt in die Kamera. Da ist die Puppe. Und John Lithgow geht hin, knickt seine Hand so ab, seine alte, haarige Hand, und hält sie dir so an den Mund. Und die Leute müssen lecken. Oh. Und es soll bedeuten, und er sagt es auch, du leckst den Hintern von Jenny Penn. Oder man könnte es übersetzen mit, du leckst das Arschloch von Dumbledore. Es ist crazy. Und es ist crazy gut gemacht. Also, wenn ich jetzt so drüber rede, finde ich den Film wieder besser, als ich ihn bewertet habe. Aber der ist wirklich gut. Also, gut ist er auf jeden Fall. Gar keine Frage.
Weißt du, wann der regulär startet? Weil auf den habe ich, der Trailer hat mich damals richtig angefixt.
Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich habe mittendrin die ganze Zeit gedacht, ich schau noch mal. Ich habe mittendrin die ganze Zeit gedacht, wir sind jetzt in einer Zeit, ne? Wir alle, du, ich, meisten von euch, die da zuhören, das ist ja unsere Zukunft. Ob es jetzt ein Altersheim ist oder ob wir irgendwie anders pflegebedürftig sind. Wir werden alle so alt in dieser Gesellschaft. Dieses Szenario, es ist jetzt noch so frisch und neu, aber eigentlich müsste das viel alltäglicher werden. Ich muss dann eine Folge Pokerface denken. Du weißt ja, meine aktuelle Lieblingskrimiserie von Rian Johnson, die du dir wahrscheinlich niemals angucken wirst wegen Rian Johnson. Da gibt es eine Folge, die spielt komplett im Altersheim. Und die channelt auch diese Energie, diese Dynamik, die ein Altersheim nun mal hat. Es ist auch damit so ein bisschen das Anti-Harry Potter. Also wenn ich drüber nachdenke, dass Dumbledore über Hogwarts ruled. Aber das sind halt eben junge Menschen statt alte Menschen. Nee, diese Dynamik ist schon Wahnsinn. So, ich guck jetzt noch mal. Ich muss wahrscheinlich auf IMDb gehen, damit ich das echte Datum finde. Weil diese Art von Filme, so kleiner Film, die haben natürlich unterschiedliche Startzeiten in unterschiedlichen Ländern. In den USA lief der letztes Jahr im September auf dem Festival schon, sehe ich gerade. Der läuft jetzt aber hier in Deutschland. Warum sehe ich das nicht sofort? Hä? Nein. So, jetzt. Ich sehe nur das Fantasy Filmfest Startdatum auf IMDb.
Schade.
Ich kann ja nicht sagen, wann der hier kommt. The Rule of Jenny Penn ist auf jeden Fall sehenswert. Das auf jeden Fall. Wenn ihr richtig Lust habt auf einen Psycho-Terror-Film, bei dem ihr auch nicht wisst, wie der wohl ausgeht und was noch alles kommen könnte. Und wo ihr wirklich wollt, immer wieder überrascht werden wollt, auch in einzelnen Szenen. Ne? Es klingt so, als hätte ich viel verraten, aber ich habe Scheiß verraten. Da passiert so viel mehr und es ist so viel kreativer. Dann empfehle ich euch diesen Film.
Ich weiß, dass ich den Trailer auch bei Schröck gesehen habe.
Mhm. Ach, habt ihr diese Trailer-Reaction gedreht?
Genau, aber das ist schon ewig her. Mhm. Also das war nicht jetzt das letzte Mal, sondern es muss das vorletzte Mal gewesen sein, dass ich da gewesen bin. Ja. Und es war ein Trailer, der mich wirklich extrem angesprochen hat. Mhm. Ich habe mir nur den Namen nicht gemerkt. Mhm. Aber jetzt weiß ich zumindest, welcher der wundervolle Animationsfilm sein soll. Denn das ist müsste Memoir of a Snail sein, aber davor kommen wir zu The Damned, oder?
Ja, The Damned. The Damned ist ein also multinationale Produktion, unter anderem mit The Hound, Rory McCann heißt er, glaube ich, aus Game of Thrones. Ist aber wohl hauptsächlich in Island gedreht. In Island gedreht und auch super interessantes Szenario. Es geht um Fischfänger, die dort leben, also in der Season quasi, und dann jeden Morgen mit ihrem Boot rausrudern und halt Fische fangen und die dann über den ganzen Winter oder welche Jahreszeit das auch immer ist, die dann dort bunkern und dann werden die irgendwann verkauft nach der Season. So, und der ganze Film spielt im Prinzip an diesen drei Hütten am Ufer, alles vereist und aus der Ferne siehst du mal ein Schiff sinken. So, und das ist wahrscheinlich der krasseste CGI-Effekt, den sie da drin hatten, wenn es nicht ein Modell war oder so. Aber irgendwann sinkt ein Schiff und sie entschließen sich aktiv, also die haben eine Chefin, eine Anführerin, eine Witwe von dem vorigen Besitzer dieser Häuser, dieses Fischfanggebiets. Sie beschließt, dass sie niemanden retten werden von diesem Schiff. Weil sie können die Leute weder durchfüttern, noch ist es dort viel zu gefährlich, um dorthin zu kuttern. Also, dass du da auch selber aufläufst und dann untergehst. Verständlich, aber unmenschlich so ein bisschen. Und das ist die Prämisse. Und die Idee dahinter ist, es gibt diese, weißt du, wie diese Zombies aus dem Norden heißen? Ich habe es isländische Zombies in der Anmoderation genannt. Die heißen
Henry Henrichson? Bruder von Jürgen Hurensohn?
Vielleicht heißen die auch so, aber wie die Rasse dann heißt, das nennt man, das kenne ich aus Skyrim noch, aus dem Videospiel Elder Scrolls. Ich sehe schon, du kannst dich jetzt nicht halten, weil du es geschafft hast, diesen Gag noch unterzubringen.
Ja!
Das war auch Island, oder? Das war sogar
ja,
Island.
Ja, ja. Ich habe einen echten Waschländer von mir, Henry Henrichson, Bruder von Jürgen Hurensohn.
Ja, das ist der beste Moment.
Das ist die Sternstunde des deutschen Journalismus.
Ina Müller war das, glaube ich. Und ja, ich finde das tatsächlich sehr lustig.
Ich auch.
Das ist genial. Und vor allem, dass sie es nicht rausgeschnitten haben, weil das war ja ein Outtake und sie haben es drin gelassen. Dafür die größten Kudos. Also Jürgen Hurensohn ist ein Trauger. Ein Trauger, oder wie sie sprechen es richtig aus. Ich kenne es nur als Trauger aus Skyrim. Das sind quasi die mumifizierten Zombies dort. Und in meiner Vorstellung ist das dann wohl in der nordischen Kultur auch mumifizierter Zombie. Ich wusste gar nicht, dass der Begriff außerhalb von Elder Scrolls das Ding gibt. Also da bin ich ein bisschen ungebildet. Ich meine, kennst du Trauger? Schon mal davon gehört?
Nee.
Ja. Auf jeden Fall geht's darum, hier ist es aber weniger, hier ist es mehr ein Geist, der die Leute heimsucht. Und ich kann dir zwei Sachen sagen. Das eine ist, der Film ist wahnsinnig gut gefilmt. Also richtig tolle Kamera, viel Liebe für die Landschaftsaufnahmen, für die Momente, die Stimmung, alles. Schauspieler sind auch alle toll, alle sehen aus, als würden sie wirklich seit einem halben Jahr dort arbeiten und schwimmen und fischen und frieren. Geil. Das andere ist, deswegen habe ich mir den Film angeschaut, das andere ist, die Musik ist cool, aber sie erinnert mich an irgendwas. Und ich garantiere dir, sie haben beim Rohschnitt, du kennst dieses Prinzip von Temps, wenn man heutzutage Filme schneidet, legt man oft Temporary Music drunter, Temps. Mhm. Man nimmt Score oder Musik aus anderen Filmen und legt die so drunter und sagt dann später dem Komponisten, das in der Richtung hätte ich gerne, mach mal was in der Richtung, was kein Copy-Paste ist. Und sie haben garantiert die ganze Zeit Inception drunter gelegt.
Oh, also diesen Song Dream oder was? Time?
Ja, also alles, was Richtung Finale geht, so. Ich weiß nicht mal, wie der heißt. Aber du weißt schon, wo diese große Montage ist.
Ja, das ist Time.
Ja. Also sehr viel Inception haben sie drunter gelegt. Und vielleicht noch andere Christopher Nolan-Dinge. In dem Fall, ich glaube, Inception ist Hans Zimmer sogar noch. Ja, das auf jeden Fall. Aber that being said, er sieht geil aus, er hört sich gut an, er ist aber unglaublich willkürlich. Also du hast wirklich das Gefühl, jeder Tod, der in dem Film passiert, weil machen wir uns nichts vor, du hast ein Boot voller Fischer und eine Frau, natürlich stirbt einer nach dem anderen. So, das ist die Idee. Jeder Tod fühlt sich willkürlich an, ist nicht greifbar, die Bedrohung ist nicht greifbar, es hört sich alles halt nach Wahnsinn an und so ähnlich endet dann auch der Film. Und das war echt frustrierend. Das war auch ermüdend. Und ich weiß noch, als die Credits dann liefen, ne, die kamen auch so mitten reingeknallt. Dann hat man ganz durch den stillen Saal hat man einen so schnaufen gehört. Aber ich kann es nicht nachmachen. Irgendwie so. Aber wirklich. Und dann kam auch so leichtes Tuscheln, so Entsetzen. Ist der Film jetzt gerade so geendet? Also das ist doch nicht mein Ende, das ist so mittendrin aufhören. Wollt ihr mich verarschen? Und so ein bisschen war der ganze Film. Es ist schade, weil die Atmosphäre ist toll. Die Atmosphäre war sehr The Witch. Die war sehr The Thing in den besseren Momenten. Isolation, kalt, alles. Es gibt viele große Vorbilder für diesen Film, aber nichts wird davon erreicht. Er lebt von Jumpscares, die sehr billig sind. Die meisten davon sind Szenenübergänge. Also, du hörst schon, dass Musik leicht ansteigt oder ganz absichtlich ganz ruhig ist. Schnitt von dunkel auf extrem hell und ein lautes Stück Holz, das auf den Boden geknallt wird oder so. Und das hast du die ganze Zeit. Einen billigen Jumpscare als Szenenübergang nach dem anderen. Der Film hat keine anderen Mittel als das. Und leider, was das angeht, nicht befriedigend. Und man kann ihn wegen der Atmosphäre empfehlen, wenn man einfach Bock auf die Atmosphäre hat. Aber es ist kein guter Horrorfilm.
Schade.
Schade. Aber gut gefilmt und schön und ein bisschen charmant. Weißt du, wie ein Fantasy-Filmfest ist? Da hat der Regisseur oft noch so eine Videobotschaft für die Leute. Der war gerade auf Dreh, hat quasi von einem anderen Land aus noch mal im Handy so reingesprochen. Hat auch erzählt, sie haben 9 Jahre an dem Film gesessen. Also bis sie ihn realisiert haben, bis sie ihn drehen konnten, Post-Production und alles. Und ich finde, das sieht man auch, dass da viel Zeit und Liebe reingeflossen ist. Also in jedem Shot. Aber ausgerechnet, also dieses Horrorelement und vielleicht auch ein bisschen die Prämisse kriegen sie nicht aufs Feld. Und das ist schade.
Schade.
Das ist ein Film, wo man es wirklich schade findet, dass er nicht besser ist.
Dann erzähl mir von Memoir of a Snail, weil da habe ich schon ein paar Posts von dir auf Instagram gesehen.
Memoir of a Snail ist einer meiner Filme des Jahres, definitiv. Ich kannte nur den Trailer und habe mir vorher gar keine Gedanken dazu gemacht. Ich habe nicht bemerkt, dass das der Animationsfilm ist, der gegen Flow verloren hat bei den Oscar-Nominierungen. Also er war nominiert und wurde von Flow ausgestochen. Aber generell waren ja, glaube ich, die Oscars, was Animationsfilme angeht, dieses Jahr sehr stark. Da gab es ja auch Wild Robot. Ich habe weder Flow noch Wild Robot gesehen, deswegen kann ich nicht sagen, ob Memoir of a Snail bei mir gewonnen hätte.
Oh, du musst mittlerweile echt Wild Robot gucken.
Ich weiß, ich wollte den auch im Kino nachholen, aber es war schon zu spät, der lief gerade nicht. Der läuft aber vereinzelt hier immer noch. Also zum Beispiel im Freiluftkino in München und so. Der ist so beliebt und ich glaube, das ist auch ein Film für mich.
Also das weiß ich, ich kenne dich. Der ist richtig schön, empfehle ich sehr.
Ja, das ist das Ding, weil alle drei Filme sind extrem schön. Also wer da den Oscar gewinnt, das muss ein Münzwurf gewesen sein. Ich habe Flow nicht gesehen, aber Flow ist ja dafür berühmt, dass er aus Frankreich ist, dass er auch so ein Aquarell-Look hat für CGI. Hast du Flow gesehen?
Flow ist nicht aus Frankreich, Flow ist aus Lettland.
Ach so, sorry. Ich dachte, er ist aus Frankreich. Ach, wie komme ich denn darauf?
Flow wahrscheinlich ist aus Lettland. Heimat.
aus Lettland. Okay, jetzt bricht gerade meine Welt zusammen. Der schafft es ja ohne Dialog und ohne Sprecher. schafft er es, den ganzen Film zu erzählen. Mit Katzen und anderen Tieren in der Postapokalypse. Finde ich super bemerkenswert. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich muss den irgendwann gucken. Es ist auch ein Film für mich. Memoir of a Snail ist das komplette Gegenteil davon. Das exakte Gegenteil. Memoir of a Snail ist Stop-Motion, sieht aus wie von Henry Selick, also Stop-Motion par excellence, also der Coraline gemacht hat und die ganzen anderen Tim Burton-Sachen und so. Das Art-Design ist wie von einem jungen Tim Burton. Der Mega. Film ist verträumt wie ein Jean-Pierre Jeunet-Film, wie das Leben, wunderbare, fabelhafte Welt der Amelie. So verträumt ist dieser Film. Hat sogar diesen einen Schauspieler von Jean-Pierre Jeunet dabei. Dominique Pinon heißt er, glaube ich. Der Franzose, der da im Rollstuhl sitzt und Alien 4.
Ich weiß, wen du meinst, aber ich kenne den Namen aber gar nicht.
Ja, das ist ja so, ich würde sagen, ein berühmter französischer Darsteller. Ich habe den so oft gesehen, wahrscheinlich wegen Jean-Pierre Jeunet. Der ist in all seinen Filmen, glaube ich, dabei. Eric Banner hat übrigens auch eine Gastrolle. Cool. Weil das ein australischer Film ist, Memoir of a Snail. Er ist inszeniert wie ein Wes Anderson-Film. Es gibt Off-Texte und es ist alles sehr zentrisch. Die Bilder sind sehr aufeinander geschnitten. Es ist perfekt durchinszeniert und komponiert. Der Film ist aus Australien. Und weil er aus Australien ist, bedeutet das auch ein bisschen, die scheißen sich bei Humor ja gar nichts. Dieser Humor ist nicht für Kinder geeignet. Das sage ich euch jetzt schon. Wenn das Kind 12 oder mehr ist, glaube ich, dann geht's. Manche Gags wird das Kind immer noch nicht verstehen. Zum Beispiel über Swinger-Partys und sowas. Also ich saß noch da im Kino. Hat die gerade Key-Party gesagt? Ist nicht eine Key-Party? Zack, geht's um das Swing von Leuten. Okay, alles klar. Ich dachte, ich habe mich verhört oder irgendwas nicht verstanden. Der Film hat ein durchgehendes Voice-Over. Deswegen ist er Antithese zu Flow. Und es ist eines der besten Voice-Over, die ich jemals in meinem Leben gehört habe in einem Film. Also, ich weiß noch, ich hatte auf Letterboxd so eine kleine Review und habe das auch behauptet mit den Voice-Overn. Und dann wurde in den Kommentaren viel diskutiert, ob es nicht doch bessere gäbe. Und dann kamen so Sachen wie, Goodfellas hat auch einen super Voice-Over. Ja, stimmt, aber ja, Memoir of a Snail ist ein anderes Level. Vor allem, weil es von Anfang bis Ende, und es ist eine ganze Lebensgeschichte, das heißt ja auch Memoir, also Lebenserinnerungen. Auf a Snail, von der Schnecke. Also, es hat viel mit Schnecken zu tun, aber die Figur sieht sich selbst als Schnecke, deswegen war man auf a Snail. Weiß nicht, besser. Taxi Driver, na, definitiv schlechter. Watchmen, er ist ja nur zusammengekürzt aus dem Comic. Einer hat dann die Verurteilten gemeint. Und da habe ich gemeint, ja, okay, die Verurteilten hat schon ein verdammt gutes Voice-Over von Morgan Freeman. Das kann man damit gleichsetzen. Aber es ist schon ein anderes Genre. Und wie gesagt, komplette Lebensgeschichte. Memoir of a Snail ist sehr einzigartig, was das angeht. Der ist durcherzählt. Und ab und zu wechselt der Erzähler, weil er Point of View von einer anderen Figur einnimmt. Aber ansonsten ist es durcherzählt. Und es ist einfach on point durcherzählt. Es ist einer der lustigsten Filme des Jahres, definitiv. Es ist definitiv einer der traurigsten Filme des Jahres und einer der hoffnungsvollsten Filme des Jahres. Der wird richtig hitten. Also rechts und links von mir wurde geheult. Und zwar mal, weil es traurig war und mal, weil es wunderschön war. Und er ist auch so on point, wie gute Stop-Motion-Filme sowieso, was Timing angeht, on point. Ich glaube, da geht tatsächlich genau 90 Minuten, dann ist er vorbei. Er weiß, wann er anfangen muss, er weiß, wann er enden muss. Ich finde trotzdem, dass er so ein bisschen dieses Pacing hat von, er plätschert so ein bisschen vor sich hin. Aber es ist auch schön, wie er vor sich hin plätschert. Deswegen weiß ich auch nicht, ob es gut oder schlecht ist.
Manchmal ist sowas ja gut in einem Animationsfilm, wenn er so vor sich hin plätschert und man auch einfach mal diese Bilder so auf sich wirken lassen kann.
Ja, so ist es auch. Also es hat mich in den besten Momenten, was die Animation angeht, wirklich an Coraline und Co. erinnert. Und das ist ein Film, den habe ich definitiv nicht das letzte Mal gesehen. Und war gerade auch, weil er diesen bissigen australischen Off-Kommentar hat, wirkt es noch mal erfrischend anders, obwohl all die Elemente, die ich genannt habe, sind ja nicht neu, aber in der Kombination irgendwie schon. Ich habe mir eine Sache aufgeschrieben, die ich sehr lustig finde. Das erzählt die alte Oma, die heißt Pinky. Die heißt übrigens Pinky, weil sie beim Flamenco tanzen in Barcelona auf dem Tresen den kleinen Finger oben
Ventilator?
Der Ventilator oben an der Decke. Ist ihm mit einem kleinen Finger reingekommen, dann ist der kleine Finger ab und jemand ins Getränk geflogen. Das ist die Art von Humor, aber so wie du das siehst, wenn du die alte Oma da so tanzen siehst, und sie ist halt nackt, die ist wirklich, Ja, und die tanzt da so und dann verliert sie ihren kleinen Finger. Und all diese Sachen, wird so fast schon so Family Guy-mäßig, wird vieles in Cut-Ins erzählt. Nur, dass es nicht wie bei Family Guy random ist, sondern es hat immer mit der Gesamtgeschichte zu tun. Und gerade diese ganzen Cut-Ins zusammen mit dem Voice-Over. Und diese Oma sagt irgendwann einen Satz, den werde ich niemals vergessen. Ich versuche ihn jetzt mal einigermaßen wortgetreu wiederzugeben.
Okay.
Und wenn du ein Bild von ihr googelst, siehst du auch, wie sie aussieht. Also wirklich sehr verschrumpelt, okay?
Okay.
For once in my life, I feel older than I look. And I look like a testicle. ich kann es leider nicht so nachmachen. Ihr wisst, ne, wenn ihr meine Videos schaut, weiß, ich habe ein Fable für Voiceover, weil das mache ich. Und dieser Film ist top-notch, was Voice-Over angeht. Und er landet definitiv in meinen Top 10. Ich weiß nur noch nicht, ob es für die Top 5 reicht. Wahrscheinlich muss ich ihn noch mal gucken und ich werde es gerne noch mal tun.
Gleiche Frage, die ich dir vorgestellt habe. Weißt du schon, wann der regulär in Deutschland anlaufen wird?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es eine Überraschung war, dass er in Deutschland anlaufen wird. Das war nämlich auch so ein bisschen Teil der Anmoderation vom Festivalleiter. Der wurde ja schon für die Oscars nominiert. Der ist streng genommen von letztem Jahr. Aber er kriegt einen deutschen Kinostart. Das ist schon mal klar. Und das ist ja auch schon mal super. Ich weiß nur nicht, wann das so weit ist. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, das ist auch ein guter Kinofilm fürs Theater, fürs Theater, also einfach ein richtiger Kinofilm, will ich damit sagen. Weil er so ein Crowdpleaser ist. Also hast du richtig schöne Stimmung. Und weil er ja oft auch diese alte Filmemagie channelt, fühlst du dich wie in Fabelhafte Welt von Amelie, wenn sie da sitzt und schaut im Kino etwas? Oder um es einen moderneren Vergleich zu nehmen, wie heißt der Fish Out of Water Film nochmal von Guillermo del Toro?
Ah, du meinst aber nicht Shape of Water.
Doch, Shape of Water. Weißt, aber die ist auch so eine Kinogängerin gewesen.
Ja, ich finde den ja leider
schwer. Ich weiß, aber dieses Gefühl transportiert dieser Film. Du fühlst dich wie sie, wenn sie im Kino sitzt und diese großen Bilder sieht. Und so ist dieser Film einfach. Ich habe mir wirklich ab und zu mich erwischt, wie ich ganz kurz so rausgefaced bin aus diesem Film und diese Magie genossen habe, die gerade im Raum ist. Die vielen leuchtenden Augen von den Leuten rechts und links von mir. Teilweise ein bisschen leuchtender, weil sie ein bisschen feucht waren. Und diese große Leinwand, diese schönen Stop-Motion-Bilder zu sehen. Mein Gott, war das ein tolles Kinoerlebnis für mich. Und der Saal war auch fast voll. Und das ist Wahnsinn. Also Memoir of a Snail, auch im Kino, ganz, ganz große Empfehlung.
Ja, ich bin heiß drauf.
Gut. So, jetzt bin ich gerade emotional selber ein bisschen angefasst.
Merke ich.
Ja,
es ist auch eine schöne
Erinnerung. Das war's vom Fantasy-Filmfest, vom Fantasy-Filmfest Nights. Ich muss aufpassen, dass ich mich die ganze Zeit nicht verquatsche, weil ich will wegen dem nächsten Film mich die ganze Zeit Final Fantasy sagen, wie das Videospiel. Nee. Aber es geht um Final Destination 6 Bloodlines.
Hast du den jetzt auch gesehen?
Nö, aber du.
Ja,
ich kann dir sagen, was ich gesehen habe. Ich habe den Trailer 5 Millionen Mal gesehen, weil der lief beim Fantasy Filmfest. Jedes Mal vor jedem Film lief der aktuelle Trailer.
Final Destination Bloodlines ist bescheuert, hirnlos, verrückt und ich liebe alles daran. Also es ist wirklich der Inbegriff von einem Crowdpleaser. Das ist der Inbegriff von einem Film, den musst du mit dem richtigen Publikum sehen und dann hast du den Spaß deines Lebens. Du darfst nicht mehr als einmal drüber nachdenken, was du da siehst. Es ist auch, die Final Destination-Reihe finde ich ja irgendwie interessant, weil der erste nimmt sich noch ein bisschen ernst.
Ja.
So ein bisschen.
Den mochte ich auch damals noch, das weiß ich noch.
Das ist jetzt Comedy. Also Final Destination 6 Bloodlines ist Comedy und weiß, dass es Comedy ist und es tut dem Film gut. Es gibt einen kleinen Twist zur Formel. Es ist eigentlich ganz spannend, dass sie das bisher noch nie gemacht haben, weil es ist zwar offensichtlich, weil so komplex ist ja die Mythologie nicht. Die Mythologie ist ja jedes Mal das Gleiche und zwar irgendjemand. Also du hast immer so eine Eröffnungsszene, sei es Flugzeug, sei es Autorennen, sei es was auf der Autobahn oder auf dem Jahrmarkt. Da hast du immer so eine Kausalitätskette, wo zig Menschen sterben und dann siehst du, die sind gar nicht gestorben. Einer hat eine Vision und hält die Leute davon ab zu sterben. Und zack, der Tod mag das nicht so gerne. Also findet der so seine Wege, diese Leute trotzdem zu kriegen. Das ist ja
halt mit immer, kuriosen Unfällen.
Genau, also das ist halt immer so eine Kausalitätskette. In meinem Video habe ich das beschrieben mit Mousetrap. Mousetrap, kennst du Mousetrap, das Spiel, die Mausefalle? Mhm. So ein altes Spiel, das ist mega schön, wenn du ein Kind bist. Und zwar, du baust da sowas.
Ah, doch, doch, es ist wo du so 2D-mäßig so ein Parcours baust, damit die Maus am Ende gefangen wird?
Genau, also es ist so, da drehst du vielleicht, da lässt du so eine kleine Kugel reinrollen und dann bewegt sich dort ein Hebel, dann fällt das und das und so. Es ist Mousetrap, die R-Rated-Version, ja. Und wir sind auch eigentlich mittlerweile nur da, um zu schauen, wie herrlich boshaftig sadistisch es sein kann, sind wir aber ehrlich. Und ich glaube, es war jetzt auch gut genug eine Pause bei dem Franchise, weil ich meine, der letzte Final Destination, Teil 5, ich glaube, der ist jetzt schon wieder 14 Jahre her oder so. Mhm. Also es ist okay, wieder einen Film davon zu machen. Wir haben jetzt eine lange Pause gehabt. Und was er diesmal anders macht, ist, der fängt in den 50ern an. Es zeigt auch schon der Trailer. Und da ist so die Premiere von so einer Bar in so einem Turm. Sieht so ein bisschen aus wie der Skyrise Tower. Und da ist eine Band und eine Party und da ist ein junges Paar, das sich verloben möchte. Und da geht halt alles schief. Und sie hat das überlebt. Aber diese Vision kriegt nicht sie, sondern ihre Enkeltochter. Weil die Großmutter hätte ja damals sterben sollen. Und die ist mittlerweile so ein Eremit und hält sich komplett zurück aus Angst vorm Tod. Aber was der Film macht, und das ist mal eine Entscheidung, die so stimmt. Eigentlich ergibt das ja total Sinn, weil wenn du hättest sterben sollen und mittlerweile bist du eine Großmutter, deine ganze Familie hätte ja nie existieren dürfen. Das heißt, die stehen alle auf der Hitlist vom Tod. Aber der Tod geht da so die Reihenfolge durch. Das bedeutet, solange diese Oma, die quasi jetzt ihr Leben geopfert hat als Eremit, solange die es irgendwie schafft, nicht zu sterben, ist ihre Familie sicher. Aber von dem Zeitpunkt an, wo sie stirbt, wird sich der Tod halt nach und nach erst ihre Kinder und dann ihre Enkelkinder und so weiter schnappen. Und das ist die Story. Und der Film ist genauso Banane, wie es sich anhört. Und die Kills machen so viel Spaß. Es gibt eine Szene, da habe ich vor Lachen fast geheult. Und zwar, wir haben da natürlich so eine junge Protagonistin und die ist diejenige, die sehr schnell checkt, was hier Sache ist und sie probiert halt auch ihre Familienmitglieder zu überreden und bla bla bla, hey, mach das nicht und bla, achte darauf und darauf. Und da gibt es eine Szene, wo sie über die Straße läuft und du siehst eigentlich schon, weißt du, in diesem Film es ist ja sehr offensichtlich. Es geht ja meistens irgendein Track los, weil die Musik ist halt auch immer so, ob es jetzt Ring of Fire ist und du weißt, oh, irgendjemand wird jetzt brennen. So. Und du siehst da ein paar Kids, die irgendwie Fußball spielen, da siehst du jemanden mit diesem Laubpustgerät und du siehst einen Mülltruck. Und sie sagt, oh mein Gott, du musst aufpassen, weil genau das wird passieren. So, der Wind wird die fußballenden Kids ablenken, dann trifft dich der Ball und du landest im Müllwagen und wirst zerquetscht, ja. Und der nimmt es halt überhaupt nicht ernst, leckt den Müllwagen und fängt an, den zu bumsen, was ich total witzig fand. Und während er das sich darüber lustig macht, passiert im Hintergrund, und das ist der beste Gag, im Hintergrund passiert genau das, was sie prophezeit hat mit seiner Schwester. Und ich konnte nicht mehr. Das ist so lustig. Das ist einfach fucking lustig, muss man auch sagen. Und es ist auch der erste Film, der so lustig ist, dass, weißt du, jedes Mal, wenn eine Beerdigung ist, ist es schon so nach dem Motto, oh, schon wieder. Weißt du, also es ist immer so ein Cut-Beerdigung. Und als die Beerdigung irgendwann war, hat der ganze Kinosaal gelacht. Ja, also das Einzige, was dem Film, und das, ich will das jetzt gar nicht, weil es ist so ein hirnloser, spaßiger Blockbuster, der wirklich genau das ist. Also wisst, ihr wisst mittlerweile, ob Final Destination etwas für euch ist, muss man auch dazu sagen. Ja, wenn die Vorgängerteile absolut nicht euer Ding waren, ist es nicht der, das ist der Film, ich sehe es jetzt, weißt du, der wird, nein. Aber es ist der letzte Film von Tony Todd. Mhm. Und wir haben Tony Todd verloren und er war im Film schon sehr krank und sehr, das siehst du auch. Also er war nur noch die Hälfte von sich selbst, total abgemagert und zerfressen vom Krebs. Und er hat seine letzte Line improvisiert und das ist im Grunde genommen sein sich verabschieden von seinem Publikum, weil er wusste, dass er und da muss ich sagen, als ein großer Fan von Tony Todd, der die 80er und 90er hart geprägt hat, gerade die 90er, und der wundervoll war als der Candyman. Mhm. Ja, das hat mich schon irgendwie ein bisschen getroffen. Aber ich fand es auch irgendwie schön, dass Tony Todd seine Reise beendet in einem großen Horror-Franchise, weil er so ein prägendes Gesicht war für Horror. Mhm. Abgesehen davon ist der Film einfach nur Spaß. Also er Spaß.
Also mich hast du überzeugt, ehrlich gesagt. Ich musste, während du dran erzählt hast mit diesem Schnitt auf die Beerdigung, musste ich an einen meiner Lieblingsgags in einen Fisch namens Wanda denken.
Ja.
Als ein Hund nach dem anderen umgebracht wird. Und jedes Mal ein Schnitt und die arme Frau trauert um ihre Hunde.
So ein bisschen, ohne Spaß, jetzt wo du es sagst, so ein bisschen ist es ja auch. Und der Film ist halt auch wirklich böse. Also der scheut sich nicht. So, er ist das, was er ist. Also, ich muss dazu auch sagen, ich habe es gerade schon gesagt, wenn ihr ungefähr wisst, was Final Destination ist, what you see is what you get, wirklich. Erwartet nicht mehr, erwartet wirklich nicht mehr, erwartet spaßige, lustige Kausalketten, die Leute eventuell auf sehr lustige, absurde Art und Weise töten. Das ist es. Das Schauspiel ist der Inbegriff von, okay, also es ist halt passabel. Es gibt einen Charakter, der sticht ein bisschen heraus. Das ist der Typ, der den Truck bumst. Den siehst du schon im Trailer. Das ist diese Szene mit dem Tattoo-Studio. Was ich schade finde, weil es gibt einen Teaser, wo so ein ganzes Setpiece in einem Tattoo-Studio gezeigt wird. Und bei Final Destination hoffe ich jedes Mal, wenn es einen Teaser gibt, dass sie dafür ein extra Setpiece drehen. Weißt du, weil ich will ja nicht schon eins vorweggenommen kriegen, was im Film ist, weil das ist ja der Grund, warum wir da sind. Wir sind nur wegen diesen Setpieces da. Aber der Schauspieler, der hat richtig viel Fun mit der Nummer. Der weiß ganz genau, in was für eine Art von Film er ist und genießt es einfach. Und deswegen, also ich war bei Creepy Crypt. Sagt dir das was?
Ja, das Kino hast du mir schon mal erzählt.
Also das Kino ist ja das Räuberkino. Mhm. Und da werden auch häufiger Klassiker, gerade aus dem Gothic, Horror und so Bereich, nochmal aufgelegt. Mhm. Also ich habe dort zum Beispiel Edward mit den Scherenhänden nochmal gesehen, was ganz schön war. Und ich habe da auch The Crow aus den 90ern nochmal gesehen, mit einem Publikum, wo sehr viele als Eric Draven verkleidet waren, war richtig toll. Aber, weil die halt auch so prädestiniert sind für Horror, haben die Horrornächte. Die zeigen manchmal die Nightmare on Elm Street-Reihe nochmal oder die Freitag der 13. Reihe oder Halloween 1 bis 3. Ganz cool. Und sie kriegen aber auch manchmal Horror-Blockbuster ein wenig verfrüht. Mhm. Also vor dem regulären Kinostart. Mhm. Und Final Destination Bloodlines war genau so etwas. Mhm. Und ich habe wirklich gerade noch so zwei Tickets gekriegt. Wir sind hingegangen zur 23 Uhr Vorstellung. Mhm. Und das Kino war gerappelt voll. Und das Publikum, du merkst, es ist halt die richtige Crowd dafür. Die haben Spaß ohne Ende. Und ich habe mich auch wirklich anstecken lassen. Weißt du, weil die haben so gekichert, dass ich auch gekichert habe. Und ich habe mich dann auch reingesteigert und gesagt, ja, das ist jetzt diese Art von Film und ich genieße das jetzt.
Klingt auch gut. Ich würde auch gerne mit so einer Crowd sehen. Ich überlege noch, ob das ein Film ist, in dem ich ins Kino gehe oder ob ich den mit ein paar Freunden auf der Couch gucke. Ich glaube, letzteres wäre noch eher meins für ein Final Destination. Bin mir noch nicht sicher. Muss mal überlegen.
Ja, das Einzige ist, ich sehe mich nie solche Filme komplett allein zu gucken.
Nee, das nicht.
Weil das sind Partyfilme.
Ja,
Das sind richtige Partyfilme. Klar, ich glaube, allein würde ich auch über den einen oder anderen Kirsch munzeln. Mhm. Aber ich glaube, so richtig lautstark lachen, da brauchst du eine Crowd. Entweder eine Gruppe von Freunden, mit denen du es guckst. Oder halt das richtige Kinopublikum. Aber das ist genau das. Das sind Partyfilme. Und es gibt bestimmte Filme, das sind einfach Partyfilme. Und das ist ein Partyfilm. Und ich habe Respekt davor. Der geht auch nicht so lang. Der weiß ganz genau, wann Schluss ist. Ich weiß auch, im letzten Akt dachte ich mir, oh nee, es sieht so aus, als wenn ihr jetzt noch mal was aufbaut, dass das noch mal eine halbe Stunde... Ach so, der Film ist vorbei. Okay, cool. So, cool. Danke. So.
Okay. Vor allem, wenn du mit einer Party-Crowd schaust, dann guckt jeder noch mal in sein Getränk mit dem Eis, ob wirklich alles in Ordnung ist.
Ey, aber eine Sache muss man ja auch dem Final Destination-Franchise lassen. Und zwar, ich bin jetzt in den letzten 3 Wochen, 2-mal hatte ich einen Städtetrip mit meinem Auto, okay? Und bin über die Autobahn gedüst nach Hamburg. Mhm. Und ich kann ums Verrecken nicht als Autofahrer hinter einem Truck fahren, der Baumstämme liefert.
Ist der Klassiker. So geht's jedem, der das gesehen hat. Jedem.
Ja, und man möchte meinen, das ist so ikonisch, dass es aus Final Destination 1 ist, aber es ist aus Final Destination 2.
Ja,
und
stimmt.
Das ist die Intro-Sequenz.
Ich habe auch nur die ersten 2 gesehen, tatsächlich.
5 ist überraschend geil. Also 5 ist...
Ich kenne den Twist aus 5, den finde ich geil.
Nee, aber die Kills. Also einfach nur, der ist so geil. Also, der ist auch krass nah dran an dem hier. Mhm. So. Und der ist halt full on Comedy. Und der hier ist auch full on Comedy. Also, wenn du irgendwie Drama und Pathos erwartest, ey, guck dir einen anderen Film an. Kriegst du hier nicht. Du kriegst hier Comedy. Das ist ganz klar Comedy. Und es soll auch Comedy sein.
Es ist auch so eine eigene witzige Art von Comedy. Es ist wie Torture-Porno ohne das Torture. Weißt du, es ist was sehr voyeuristisches, das zu gucken.
Es ist im Grunde genommen eine R-Rated-Version von Tom und Jerry.
Ja. Ja.
Also, da geht's ja auch immer darum, wie hart fällt der Katze heute der Amboss auf den Kopf, nachdem Jerry das so ein bisschen aufgebaut hat. So, wusstest du eigentlich, Tom und Jerry, die originale Version von Tom und Jerry, warum die geändert werden musste? Habe ich dir das schon mal erzählt?
Das kommt mir bekannt vor, aber erzähl noch mal.
Und dass Tom und Jerry erst ein richtiger Hit wurde nach der 2. Iteration des Character Designs?
Nee, erzähl.
Okay. Das zeigt, wie wir Menschen gestrickt sind. Weißt du, Humor, man sagt ja immer, deswegen, ich finde es sehr witzig, wenn Leute immer sagen, darüber sollst du nicht lachen, darüber sollst du nicht lachen. Wir lachen als Kinder darüber, dass Cartoon-Figuren Amboss auf den Kopf fällt. Streng gesehen ist es nicht lustig, aber so ticken wir Menschen nun mal. Wir und Affen sind die einzigen, die Schadenfreude empfinden. Ja. Und das ist auch okay so. Das ist in unserer Natur. Und da ist es ja immerhin gespielt und nicht echt. Aber wir sind schadenfroh gegenüber anderen Menschen. Und das ist interessant, weil die erste Iteration von Tom und Jerry, da war der Körper von Tom noch sehr katzenmäßig. Mhm. Ja? Und er war noch nicht so cartoony, auch nicht so stretchbar und sonst was. Und wenn er zum Beispiel sich den Schwanz eingeklemmt hat, hat er ein Miau und Katzengeräusche von sich gelassen. Mhm. Und die Leute haben nicht gelacht, weil das hat sie so ein bisschen an Animal Cruelty erinnert. Das heißt, je mehr Tom sich angehört hat wie ein Mensch, desto lustiger wurde es. Deswegen
läuft er auf 2 Beinen, ne?
Ja, deswegen wurde auch irgendwann dieses wenn ihm was auf den Fuß fällt und so weiter. Tom und Jerry wurde lustiger, weil wir es lustiger finden, wenn Menschen etwas auf den Fuß fällt. Aber bei Katzen sagen wir nee. Sagt eine Menge über uns aus, aber es ist interessant.
Habe ich dir nicht diesen, was war denn das, Anchorman-Fun-Fact erzählt mit dem Hund?
Yeah. Dass der Hund gestorben ist ja ursprünglich bei dem Jack Black-Moment, wo er die Brücke runtertritt.
Ja, genau. Und das haben sie ändern müssen. Also, sie haben nicht kapiert, warum der Film bei dem Testpublikum so schlecht ankommt. Obwohl alle lachen und eine Riesenfreude haben. Und irgendwann hat einer der Produzenten gesagt, du musst den Tod von dem Hund rausschneiden. Der muss wieder zurückkommen. Nur das ist der Einzige, und das ist das Einzige, was sie geändert haben. Und zack, hat das Testpublikum den Film geliebt.
Ja. Apropos, ich habe letztens wieder Anchorman gesehen und ich musste an unseren Final Reckoning-Dialog denken, weil der Hund und Ron Burgundy, die sprechen doch immer miteinander. Mhm. Und das hat mich an Here Mantis erinnert, weil er so, und dann sagt Ron Burgundy, you know I don't speak Spanish. San Diego means a whale's vagina.
Auf einem ähnlichen Humorlevel bewegt sich der letzte Eintrag, den wir heute besprechen werden, aber nur ganz kurz. Vielleicht ist auch mehr eine Art Service-Hinweis, weil das ist in Deutschland immer schwer mitzukriegen. Rick und Morty wird ja gerne auf Netflix geschaut, aber da läuft es ja erst ein halbes Jahr später. Es läuft ja zuerst wöchentlich bei Wow beziehungsweise bei Sky. Mhm. Und gestern Nacht, also wir haben heute Dienstag, Montagnacht um 22.15 Uhr war die Ausstrahlung der neuen Staffel. Das ist jetzt wieder wöchentlich, jeden Montag um 22.15 Uhr könnt ihr auf Wow oder auf Warner TV, glaube ich, bei Sky, könnt ihr das dann schauen. Und ich habe halt die erste Folge angeschaut und wollte nur ganz kurz berichten, dass es natürlich wieder Rick and Morty ist und natürlich wieder gut ist. Ich glaube, die Prämisse könnte dir gefallen von dieser Folge. Das kann ich ja kurz erzählen. Und zwar haben anscheinend Summer und Morty von Rick das Ladegerät geklaut und nicht zurückgegeben. Jeder kennt's, das USB-Ladegerät. Und zur Strafe hat er sie in eine Matrix geschickt. Und in der Matrix gibt es überall Hinweise, dass man das Ladegerät zurückgeben soll. Alles ist voll mit Ladegeräten. Dann gibt's dann statt Osama bin Laden gibt es Osama bin Lader auf Deutsch oder Osama bin Charger im Englischen. Aber trotzdem, also es ist voll mit Ladegerät-Hinweisen auf den Flaggen und alles, ne? Und alle Leute sind nur besorgt, dass sie ihr Handy nicht aufgeladen kriegen. Aber Rick ist eingeschlafen. Und Rick ist eingeschlafen, hat sie nicht mehr da rausgeholt. Das heißt, sie waren in dieser Matrix nur für wenige Minuten in der echten Welt, aber in der Matrix hat sie es angefühlt wie 17 Jahre. Die waren zur Strafe 17 Jahre in der Matrix und kommen komplett posttraumatized aus diesem Ding wieder raus. Morty hat Krieg miterlebt, hat als einsamer Eremit in der Hütte gelebt am Ende, kommt als totaler Badass wieder raus und will sich eigentlich an Rick rächen. Und Summer war in dieser Welt ein Entrepreneur, quasi der weibliche Steve Jobs. Aber Rick rückt das so schön zurecht, es sei eine 8-Bit-Welt gewesen und jemand, der mit einem Stück Kreide umgehen kann, wäre da drin Steve Jobs geworden. Also es ist nicht repräsentativ, aber für Summer fühlt sich das nicht so an und die nimmt sich jetzt sehr erwachsen. Es ist eine sehr lustige Folge. Wie würde dir gefallen, wenn ich dich irgendwann mal dazu kriegen würde, das auch mal zu gucken?
Ich habe ein paar Episoden gesehen und fand es auch ganz witzig.
Ich nötige dich ja immer. Aber die neue Staffel ist mal wieder hervorragend, zumindest jetzt in der ersten Folge. Und die hat auch einen geilen Hinweis. Ich bin gespannt, ob du den erkennst. Oft sind ja die Folgen Wortspiele. Und diese Folge heißt nicht Some of All Fears, sondern Summer of All Fears.
Ah.
Kennst du Some of All Fears?
Ja, klar.
Ja, klar. Also, willst du aufklären für die Leute, die es nicht wissen?
Some of All Fears ist doch der Film mit Ben Affleck, mhm. Dieser John Grisham-Roman.
Nee, Tom Clancy.
Ja. Wo ein atomarer Krieg zwischen Russland und Amerika provoziert wird, aber stellt sich am Ende raus, dass das tatsächlich so ein alter Nazi ist. Das ist tatsächlich nicht einer der besseren von ihm. Some of us, mit Morgan Freeman.
Ja, im Film merkt man an, dass er post-9-11 entstanden ist. Ich sag mal so, Nazis sind im Original nicht die Bösewichte.
Mm.
Das ist ein bisschen hinkonstruiert. Ich mag aber den Film insgesamt, weil er so ein bisschen als Prequel ganz, ganz gut funktioniert, finde ich. Ist er ein Prequel, oder? War der nicht ein Prequel zu den anderen Jack Ryan-Filmen? Bin mir nicht sicher. Aber Hunt for Red October ist mein Lieblings-Jack Ryan-Film mit
Alec Baldwin. Ja, der ist super.
Boah, den gucke ich regelmäßig. Ich liebe den. Naja, okay, Summer of All Fears ist die erste der Rick and Morty-Folgen. Vielleicht werde ich irgendwann am Ende der Staffel noch mal berichten. Das müsste ja in 10 Wochen, glaube ich, soweit sein. Es dauert noch ein bisschen. Aber ich freue mich jetzt wieder auf jeden Montagabend. Ich bin einfach ein Rick and Morty-Fan, was soll ich sagen? Wir haben ja mehr darüber geredet in unserem Podcast, über die besten Animationsserien aller Zeiten. Da ist auch Rick Morty bei mir mit dabei. Und ja, das war's eigentlich für heute mit dem Potpourri. Wir werden beim nächsten Mal auf jeden Fall über The Last of Us, das Staffelfinale, reden. Ich glaube, wir werden noch über einen gewissen Film reden.
Den ich schon angeteasert habe?
Ja, auf den du sehr heiß bist. Welchen hast du angeteasert?
Ballerina?
Ah, nee, das kriegt eine eigene Podcast-Folge, vermutlich. Ich muss immer vermutlich dazu sagen, weil vielleicht ändern wir ja das Konzept und machen doch irgendwie das anders. Aber Ballerina werden wir nächste Woche wahrscheinlich bereden, zum Kinostart. Und, nee, ich habe einen anderen Film gemeint, zu dem du den Screener verpasst hast.
Oh, Killer of Killers?
Ja, Killer of Killers.
Geil.
Den, oder? Müssen wir doch bereden.
Ja, ja, und der Trailer sieht cool aus.
Ja, eben. Ich glaube, es waren sogar noch ein paar mehr Sachen. Ich kann ja mal ganz kurz in mein schlaues Notizbuch gucken. Es gibt so einige Sachen, die wir wahrscheinlich nicht in einer komplett eigenen Folge bereden können werden, aber die man besprechen muss. Also, guck mal, wir können jetzt mal Live-Briefing hier machen. F1 will ich auf jeden Fall besprechen. Ich weiß nicht, ob es für einen eigenen Podcast reicht, aber den will ich auf jeden Fall sehen. 28 Years Later ist einer, der hat vermutlich eine eigene Podcast-Folge verdient.
Voll, absolut. Ja,
da müssen wir mal schauen. Ende des Monats geht The Bear weiter und Squid Game geht weiter. Da bin ich mir nicht sicher, ob du eins von beiden überhaupt sehen wirst.
Mal gucken.
Mal gucken, ne? Aber The Bear hast du wenigstens angefangen. Warst ein bisschen am
Nachholen. Nur die erste Folge.
Muss mal weiterschauen. Ich garantiere dir eine der besten Serien der Gegenwart. Da bin ich der festen Überzeugung. Ich bin sehr begeistert. Nee, das ist das, was ich mir aufgeschrieben habe. Genau. Mehr habe ich mir erstmal nicht aufgeschrieben. Aber das riecht nach einer weiteren Potpourri-Folge. Mal schauen. Wenn du jemals The Bear komplett nachholst, dann kriegt das auch eine eigene, komplett eigene Podcast-Folge. So. Wir nähern uns jetzt dem Ende. 2 Stunden sind vorbei. Was wollen wir als Schlusswort nehmen, Eve? Hast du irgendeine Idee? Sind es vielleicht die letzten Worte von Tony Todd? Kann man das sagen oder ist das ein blöder Spoiler?
Nee, das würde ich nicht. Also er sagt.
Ist nicht angemessen.
Er sagt, so schätzt euer Leben und man weiß nicht, wann es zu Ende ist, so nach Motto.
Oh nein, nein. Okay, nee. Das würde ich mir jetzt hier nicht aneignen.
Ja. Nee. Ja, also ich finde, ich kann sowieso nichts folgen, wo du schon Dumbledores Arschloch in der Anmoderation benutzt hast. Ja.
Ich weiß, wo ich was hernehme. Pass auf. Ich nehme natürlich irgendwas von Memoir of a Snail. Da gibt's leider noch nicht alle Quotes, die man haben könnte auf IMDb. Die bedienen sich hauptsächlich noch beim Trailer. Aber das muss reichen. Ich habe einen weisen Satz von Pinky, den ich ganz schön finde, der im Film natürlich mehr Sinn macht, weil man mehr Kontext dazu hat. Ich habe übrigens gar nicht gesagt, worum es geht, ne? Es geht um Geschwister und die von Geburt an, die früh getrennt werden voneinander. Mehr will ich aber auch schon wieder nicht verraten. Aber diese Pinky ist quasi als Mentorin fungiert sie. Und sie sagt einen sehr schönen Satz, natürlich aus dem Off. Life can only be understood backwards, but we have to live it forwards.
Das ist schön.